Podcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 268. Folge des Podcast Freiburg. Und wir schauen uns heute die letzten vier Spiele der Saison der SC Frauen an. Und wir, das ist die gewohnte Dreierrunde. Und deswegen begrüße ich bei mir erstmal Paddy. Hi Paddy.
Guten Tag.
Und ich begrüße wieder Helene. Hallo Helene.
Hallöchen.
Helene, könnt ihr wie üblich lesen auf 90min, gerade den Vorschau auf den nächsten Spieltag gesehen, der mich wieder nicht so optimistisch gemacht hat, und hören bei Raus aus dem Abseits oder als Gast im Rasenfunk wieder. Und da Helene jetzt gerade zurück nach Freiburg gezogen ist, vielleicht als Einstiegsfrage, ich habe gerade bei der Folge nochmal unsere grauenhafte Heimbilanz von 7 Punkten aus 9 Spielen geschaut. Meinst du, du reißt das Ruder jetzt vielleicht wenigstens wieder rum?
Ganz bestimmt. Ich werde das eigenhändig tun. Allerdings sind meine Stadionbesuche jetzt in dieser Saison nicht so erfolgreich gewesen. Aber ich habe mir auch die Spiele gegen Bayern und Wolfsburg ausgesucht. Da ist es schwer. Also gegen Essen dann vielleicht anders. Aber schon ein interessantes Phänomen irgendwie. In Nürnberg ist das tatsächlich ziemlich ähnlich, ja. Die spielen ja auch im großen Stadion, Max-Morlock-Stadion. Und finde ich irgendwie ganz interessant, dass es diese Parallele gibt. Aber ich weiß jetzt eigentlich nicht, wo man das zu erklären wäre. Ist ja jetzt auch nicht mehr die erste Saison im Dreisamstadion, dass man sagen könnte, ist jetzt irgendwie super viel Druck oder sowas da.
Ja, finde es auch ein seltsames Phänomen auf jeden Fall. Es hat jetzt, gerade da es so gut losging mit dem Bayern-Spiel, wo man den Punkt geholt hat, auch sicherlich irgendwie mit der ganzen Atmosphäre und allem. Aber ja, seitdem jetzt wirklich ziemlich üble Bilanz. Paddy, apropos übel, wir haben gerade schon drüber geredet gehabt, die Vorbereitung auf die Folge war gar nicht so spaßig. Es hat so ein bisschen was von Krebsgang, dass man immer einen Schritt vor, einen Schritt zurück macht. Ist das ungefähr fair, wenn man so unsere letzte Betrachtung der Folgen und jetzt wieder anschaut?
Ein bisschen. Vor allem wurden wir mal wieder bestätigt, dass wir beide wieder viel zu optimistisch die Tipps abgegeben haben und Helene mit ihren sehr pessimistischen Tipps absolut realistisch war. Ja, es ist halt, wenn man sich dann ein bisschen auch die Highlights nochmal anschaut oder die Spielrevue passieren lässt, man spricht immer ein bisschen dieselben Themen an, die wir jetzt schon sehr, sehr lange und monatelange, wochenlange besprechen. Ich denke, wir werden gleich nochmal ein, zwei Situationen noch wieder haben. Im Wolfsburg-Spiel hatte man das, im Hoffenheim-Spiel, wo man durch individuelle Fehler Tore kassiert, vorne, wo man die Chancen nicht macht. Und so geht diese Saison so weiter, wie sie bisher auch verlief. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt auch mit Hinblick auf die letzten vier Spiele, die da noch anstehen werden, noch große Wunder zu erleben sind, was Änderungen in diesen Thematiken angeht.
Ja, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Es gab ja durchaus irgendwie Tendenzen, ne? Deutlich weniger Tore kassieren, aber selbst die ziehen sich durch die vier Spiele jetzt auch nicht ganz durch. Wir werden drüber reden, woran das liegt. Die Saison an sich neigt sich dem Ende zu, wer uns bisher noch nicht so häufig gehört hat. Also das sind jetzt die letzten vier Spiele, die wir besprechen. Bevor wir das aber machen, machen wir trotzdem erstmal einen kurzen Überblick über, was ist passiert seit Februar, als wir die letzte Folge hatten. Und das sind tatsächlich zumindest keine großen negativen Nachrichten gewesen bisher. Es wurde uns keine Spielerin mehr überraschend weggekauft. Wir haben bisher niemanden verloren und für nächste Saison. Und als Verletzungsüberblick ist auch nichts, soweit ich zumindest überblicken kann, nichts Schlechtes dazugekommen. Gute Nachrichten hingegen, Chiara Busjan ist zurück im Training und hat auch in der zweiten Mannschaft schon gespielt. Ist immer nicht so ganz klar, was denn da war. Der SC kommuniziert ja sowas teilweise einfach nicht, aber sie ist zumindest zurück auf dem Trainingsplatz und das scheint wieder zu funktionieren. Und auch Lena Nuding trainiert zumindest wieder mit der Mannschaft nach ihrem Kreuzbandriss letztes Jahr. Nehme an, das ist jetzt für die Saison nicht mehr relevant, aber dann zumindest wieder in der Vorbereitung dabei, vermutlich für beide. Das wäre ja schon mal sehr positiv. Und als große Nachricht, glaube ich, der letzten Monate überhaupt, war dann die Nachricht, dass Theresa Merck Mutter wird. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Theresa Merck an der Stelle. Und dementsprechend natürlich dann auch der SC dann gucken muss, wie er das dann löst in der Zeit, wenn sie nicht da sein wird. Wir haben weiterhin keine Informationen. Das ist jetzt schon, glaube ich, 4-5 Wochen her, die Nachricht. Helene, es gab die Information von Soccer Donner, dass Nico Schneck, der Ex-Trainer der Duisburgerin, übernehmen soll. Auch das ist jetzt schon wieder ein Monat her und da ist bisher nichts zu hören. Daher weiß man jetzt auch nicht, ob das tatsächlich so kommt oder nicht. Wenn das so ist, was glaubst du, könnte man da erwarten? Du hast ihn ja schon mal trainieren sehen.
Ja, erstmal finde ich es ein bisschen erstaunlich irgendwie, dass wir jetzt immer noch keine Klarheit haben, weil eigentlich war ja auch die Rede irgendwie von einer zeitnahen Kommunikation, wie es jetzt weitergeht. Und dann kam dieses Gerücht und irgendwie dachten dann alle, okay, jetzt wird's halt bald bestätigt, aber nee, deswegen keine Ahnung. Aber ja, Micho Schneck konnte in Duisburg jetzt noch nicht so richtig viel Eigenwerbung betreiben, würde ich mal so sagen. War dann in einem recht ungewöhnlichen Gespann mit seinem Vater, eine Doppelspitze als Trainer. Deswegen natürlich ein bisschen schwerfällt einzuschätzen, was jetzt von seinem Vater kam, was von ihm kam. Das weiß man natürlich nicht so richtig. Hat danach jetzt erstmal beim DFB gearbeitet. Ja, bei Duisburg weiß ich jetzt nicht, wie viel von deren Spielstil sich dann vielleicht auch auf den SC übertragen lässt, wie man ja auch diese Saison sieht. Die haben einfach sehr limitierte Ressourcen, auch bei den Spielerinnen haben wir jetzt auch gerade extrem finanzielle Probleme, müssen vielleicht sogar in die Regionalliga runtergehen, weil es da beim Verein so schlecht aussieht. Und ja, da weiß ich eben auch nicht, wie viel man dann daraus machen kann als Trainer. Trotzdem war es schon sehr wenig immer. Also es war nicht viel anders als Duisburg diese Saison, um ehrlich zu sein. Sehr viele Flanken einfach, viele lange Bälle nach vorne, immer wieder Defensivprobleme. Aber ja, ich würde da trotzdem erstmal offen sein und ihm eine Chance geben, falls es soweit kommt, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr das dann übertragbar ist in dem Fall.
Ja, ist sicherlich eine der undankbarsten Aufgaben gewesen der letzten Zeit. Ja, also wir haben auch, wie gesagt, keine aktuellen Sachen dazu. Auch überhaupt nicht, wie lange denn Theresa Merck vorhat, dann abwesend zu sein und so. Das ist ja auch vermutlich auch eine Sache, die man dann intern klären muss und sowas. Als irgendwie mögliche interne Lösung gäbe es eben noch Armin Junkheit, der aktuell Trainer der zweiten Mannschaft ist. Und wenn man das dann, wenn das irgendwie sich nur um wenige Monate handelt oder sowas, ist das vielleicht auch eine Option. Wir werden es sehen. Aber apropos Theresa Merck wird Mutter, Merit Felde ist jetzt Mutter. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Das wurde jetzt auch letzten Monat gemeldet. Und Merit Felde fehlt ja dann schon die Saison über. Und auch da gibt es jetzt keinerlei neuen Informationen. Aber kann man dann im Sommer sicherlich wieder schauen, wann sie auch wieder Teil des aktiven Kaders sein wird. Hat, soweit man das immer sehen konnte, sehr, sehr lange noch mittrainiert. Halt dann Einzeltrainings. Und war auch immer noch auf den ganzen Veranstaltungen und sowas zu sehen. Von daher scheint es jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie aus dem Kader komplett herausgegangen zu sein. Deswegen auch wieder vielleicht eine Option fürs zentrale Mittelfeld nächste Saison. War schon ein Thema hier und wird ein Thema bleiben, glaube ich, diese Position. Gute Nachrichten noch. Selina Bobian hat ihren Vertrag verlängert. Ich glaube, wir hatten es letzte Folge schon davon. Es gibt da auf jeden Fall einen gewissen Aufwind bei ihr. Ist jetzt 21 Jahre alt, hat 16 Einsätze die Saison, 3 jetzt von Beginn. Und wurde von Theresa Merck auch mehrfach gelobt, hatte schon einige starke Standards auch geschlagen, wenn Kajikshi nicht spielt, ist halt oft dann ihr Ersatz gewesen oder links außen vorne dann. Paddy, wir hatten jetzt ja ein paar Mal schon davon, ob sie jetzt nicht mehr spielen sollte, hat auch irgendwie so eine gewisse Körperlichkeit, die nicht alle haben. Erstmal gute Nachrichten, dass sie im SC erhalten bleibt, ne?
Grundsätzlich glaube ich, jede Vertragsverlängerung aktuell positiv aufzuhören. Vor allem, weil sie ja noch sehr jung ist und wirklich, wie du hast gerade schon gesagt, einen Schritt gemacht hat. Sie hat jetzt auch viele Einsätze wieder gesammelt in der letzten Zeit. Ich bin da wirklich sehr, sehr happy drüber. Hätte ich am Anfang der Saison nicht gedacht. Also da hatte ich sie noch gar nicht so auf dem Schirm. Und da sie hat sich wirklich in den Kader gespielt, ist wirklich eine sehr gute Rotationsspielerin geworden mittlerweile. Und finde es richtig gut. Freut mich. Punkt. Merkst du, kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Also ja. Ich würde mich freuen, wenn sie ihren Weg dann auch weitergeht. Vielleicht im Sommer noch näher auch an die Startelf für wirklich regelmäßige Einsätze reinkommen würde. Weil es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was sie da so in den letzten, vor allem seit Anfang des Jahres, auf den Platz bringt.
Sie müsste auch unter besagtem Nico Schneck schon gespielt haben, weil sie war ja in Duisburg. Ich glaube, das hat sich zumindest zeitweise überschnitten. Also die war da ja auch ausgeliehen. Genau. Und als letzte Transferneuigkeit, auch wenn es kein klassischer Transfer ist, Nia Schenk, ich hoffe korrekt ausgesprochen, Schenk, kehrt zurück. Die war jetzt 2 Jahre in Basel, Außenverteidigerin und wer das U19-Turnier gesehen hat, auch da schon im Kader gewesen der U19-Nationalmannschaft, kommt jetzt nach 2-jähriger Leihe zurück und wird da die Außenbahnposition verstärken vom SC. Paddy, du hast daraus gleich ein Zeichen gemacht. Warum?
Natürlich. Ich mache immer, ich versuche alles zu interpretieren, wenn es irgendwas mit Kurazika zu tun hat. Ihr kennt mich. Und da sie ja sehr gut befreundet sind, die beiden, und es große auch Herzensposts gab, als die Nachricht vom SC kam, unter anderem von Cora, bin ich natürlich jetzt ganz klar davon überzeugt, dass an dem Gerücht zu Frankfurt von Kurazika Transfer absolut nichts mehr dran sein kann, wenn es schon eine gute Freundin oder sehr, sehr gute Freundin zurückkommt und verlängert, dann gibt es ja erst recht gar keinen Grund mehr, dass Cora wechselt. Und deswegen macht es mich sehr, sehr glücklich. Zu Nia selbst kann ich ehrlich gesagt wenig sagen. Ich habe sie jetzt bei Basel nicht gesehen, habe keine Spiele gesehen, habe auch nur ein bisschen die U19-Nationalmannschaftsauftritte mal so hier und da mitbekommen. Und das war sehr gut. Ich würde aber sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass sie halt hauptsächlich und auch das auch favorisiert, wie in dem Interview auf der SC-Seite, in dem kleinen Video zu sehen war, halt Außenverteidigerin ist. Ich finde zwar Außenverteidigung wichtig, aber ich glaube, das ist nicht die größte Baustelle im defensiven Bereich des SCs. Deswegen ist jetzt nicht die erhoffte Direktverstärkung für die Probleme. Aber es eröffnet natürlich deutlich die Optionen, die man auch auf den Außenbahnen hat.
Das stimmt und ist aber auch vielleicht trotzdem relevant, weil Helene hat es uns, glaube ich, auch gepostet. Es gibt die Meldung vom Kicker, dass Judith Steinert den SC verlassen wird am Ende der Saison Richtung, also laut denen Richtung Unbekannt, laut, ich glaube, Sokka Sonner hatte es Richtung Basel. Das wiederholt sich dann auch diese Richtung von Basel. Trotzdem wäre etwas überraschend für mich, dass das ist jetzt nicht uralt, sie ist 28 und spielt ja auch noch relativ häufig. Wäre das für dich auch überraschend?
Ja, schon. Also hatte ich jetzt auch keine Anhaltspunkte erstmal für gesehen. Ich meine, stand jetzt mehrere Male auch in der Startelf in den letzten Spielen, gerade jetzt, wo Marie Müller dann auch gewechselt ist im Winter, ist ja dann nochmal mehr Platz in der Außenverteidigung gewesen. Also ja, hat mich auch irgendwie überrascht, dieses Gerücht. Weiß man nie, was dann noch für Gründe dahinter stecken.
Klar. Dann werden wir mal schauen, wie das dann in der letzten Folge bei uns aussieht. Da haben wir vielleicht schon mehr Transferklarheiten. Damit waren dann auch schon die personellen Sachen durch. Die letzte Sache, die ich jetzt hier noch an Neuigkeiten quasi habe, ist der Stand der U20, weil ich das jetzt in den letzten Folgen oft habe hinten runterfallen lassen, weil uns die Zeit gefehlt hat. Und zwar die zweite Mannschaft vom SC spielt ja in der dritten Liga und ist im Aufstiegsrennen dabei. Hat jetzt aber das Spitzenspiel gegen Hessen-Wetzlar verloren und sind damit jetzt Dritte mit 4 Punkten Rückstand. Es steigt nur der Meister auf. Das sind noch 5 Spiele, also man müsste vermutlich jetzt durchgewinnen, um da nochmal groß Druck aufzubauen. Ist aber auf jeden Fall noch nicht gelaufen. Für den SC glaube ich eh ganz gut, dass man quasi so eine Drucksituation da hat. Das ist ja auch für die Entwicklung nicht schlecht. Aber wäre natürlich schon deutlich besser, wenn man es schaffen könnte, da in die zweite Liga mit aufzusteigen. Auch wenn es jetzt nicht mehr so viel Zweitvertretungen da oben geben wird nächste Saison, je nachdem, wie jetzt die Schlussphase noch aussieht. Aber außer Eintracht Frankfurt sind alle Zweitvertretungen, also Hoffenheim, Wolfsburg und Bayern im Abstiegskampf. Wolfsburg und Hoffenheim wird es relativ sicher erwischen, Bayern 2 vielleicht auch. Und dann hätte man natürlich schon wieder einen kleinen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich da oben nochmal festsetzen könnte. Aber werden wir auch schauen müssen am Ende. Ist auf jeden Fall noch halbwegs eng, aber dadurch, dass man jetzt das direkte Duell nicht hat und einige Mannschaften da schon relativ chancenlos waren gegen die Spitzenmannschaften, wird es auf jeden Fall schwer, die 4 Punkte aufzuholen. Genau, aber damit würde ich dann springen zu den 4 Spielen, die wir heute besprechen. Und das waren seit jetzt Anfang März ein Spiel gegen Leverkusen, Nürnberg, Hoffenheim und Wolfsburg. Und um es ganz kurz erstmal zusammenzufassen, das waren 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Ein 0-0 gegen Leverkusen, ein 0-0 gegen Nürnberg und dann die 2 Niederlagen, ein 2-4 gegen Hoffenheim und ein 1-4 gegen Wolfsburg. Also wir wussten, es wird schwierig, wir hatten natürlich Nürnberg so ein bisschen als den Pflichtsieg ausgemacht. Jetzt waren es 2 Punkte aus den 4 Spielen. Ist das jetzt wieder Schritt zurück, Paddy?
Ja, was heißt Schritt zurück? Weiß ich nicht, ob ich es so nennen würde, aber man hat halt, es ist leider das eingetreten, vor allem gegen Nürnberg, wovor wir ein bisschen Angst hatten und wo wir gedacht haben, bitte nicht wieder jemandem da unten Punkte schenken, auch wenn es nur 1 Punkt wurde. Das ist ärgerlich, weil es halt nichts Neues ist. Ich würde es jetzt aber nicht als Schritt zurück Ansagen, weil man ja den Schritt nach vorwärts noch nicht gegangen ist in der Hinsicht, um es ein bisschen böse zu sagen. Ja, es ist, also Leverkusen, das Unentschieden, muss ich sagen, damit bin ich grundsätzlich, finde ich, okay. Das war dann, wo ich das Ergebnis gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja, okay, passt. Nürnberg hat mich geärgert und ja, dann hast du halt zwei Niederlagen, die jetzt nicht, wobei, also Hoffenheim, hätte ich mir halt gewünscht, dass da mehr geht. Ja, im Endeffekt hat man jetzt zwei Punkte, es ist kein Weltuntergang. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist halt sowieso die Saison, es passt zur Saison, wie es verlaufen ist. Ich glaube, so kann ich es am besten ausdrücken. Man ist halt dort, wo man aktuell ist und deswegen kann ich da nicht so viel krass direkt kritisieren und sagen, boah, man macht sich alles zunichte, was man davor aufgebaut hat, weil es halt einfach zu dem passt, wie es aktuell halt ist.
Ja, ich meine, wenn man dann doch noch irgendwie ein Tor hingekriegt hätte gegen Nürnberg, hätte man jetzt 4 Punkte aus den 4 Spielen, wäre dann okay gewesen. Aber mehr als die Punktzahl sind es natürlich auch so ein bisschen die Zahlen dahinter, die nicht ganz so toll sind. Also einfach kein Tor gegen Leverkusen und Nürnberg zusammen. Naja, und dann eben im Gegenzug 8 Gegentore gegen Hoffenheim und Wolfsburg tut halt schon ein bisschen weh. Und das fasst, glaube ich, ja, die Probleme der Saison doch wieder ganz gut zusammen. Auch das man vorne als auch hinten da noch nicht so richtig das Konzept gefunden hat und schon noch in viele Konter gegen gute Gegner reinläuft und gegen welche von der eigenen Klasse zwar hinten ganz gut steht, aber ja, nach oben, dann nach vorne, dann ziemlich wenig geht.
Ja, wenn man es blöd sagen will, kann man natürlich auch sagen, es ist insoweit ein Fortschritt, als dass man dieses Mal 2 Punkte geholt hat und letztes Mal gegen Leverkusen und Nürnberg 0. Aber, also, wenn Helene schon sagt, fasst die Probleme zusammen, dann ist vermutlich auch ein zentrales Ding, dass man gegen die letzten 3 der Bundesliga hatte man jetzt 5 Spiele. In den 5 Spielen hat man gegen Nürnberg verloren, gegen Duisburg unentschieden gespielt, gegen Köln unentschieden gespielt, gegen Duisburg unentschieden gespielt und gegen Nürnberg unentschieden gespielt. Also das, kein Sieg in diesen 5 Spielen ist halt brutal. Das sind die Punkte, die dann deutlich mehr fehlen als eine Niederlage gegen Hoffenheim oder gegen Wolfsburg. Und wenn man das auch nur Bundesliga durchschnittlich gespielt hätte, wäre man jetzt deutlich näher an diesem 5. Platz, vielleicht sogar drüber und würde über eine völlig okaye Saison sprechen. Aber irgendwie kriegt man gegen die schlechten Teams, oder schlechte, ne, aber gegen die unten stehenden Teams tatsächlich kein ordentliches Angriffsspiel hin oder legt sich die Dinge halt selber rein, wie gegen Köln in diesem verrückten 3:3. Das zieht sich jetzt halt schon extrem durch. Ja. Und jetzt, letztes Mal hatte man noch dann diesen überraschenden Sieg gegen Hoffenheim, der fehlt jetzt halt weg. Ich glaube aber, damit hat jetzt keiner von uns groß gerechnet, selbst die optimistische Tipp war, glaube ich, 5 Punkte und das war schon dann eher viel. 2 ist halt schon arg wenig, finde ich.
Ja, ich habe halt gesagt, ich wünsche mir aus den beiden Heimspielen eigentlich schon einen Heimsieg irgendwie. Und dass man ehrlich gesagt nicht so nah dran war an einem, oder bei den 3 Heimspielen waren es ja dann sogar, so muss man sagen, Wolfsburg war ja auch zu Hause. Unbefriedigend trifft es, glaube ich, am besten, wie ich das zusammenfassen würde aus meiner Sicht.
Ja, und dann würde ich tatsächlich aber erstmal, wie üblich bei uns, der Reihe nach die Spiele durchgehen, um dann daran so ein paar Gemeinsamkeiten der Probleme zu machen. Glaube ich, einen kleinen Cut kann man nach den 2-0-0s machen, weil dann die Probleme ganz andere werden. Aber springen wir mal zu diesem 0-0 gegen Leverkusen. So vorher hatte man ja den Aufwind, man hat Bremen 3-0 geschlagen, deswegen enden wir auch die letzte Folge ziemlich optimistisch, ich zumindest, war vor dem Kampf um Platz 5 dabei. Kayekschi kriegt die Ehrung für ihr Rekordspiel. Letztes Mal haben wir gesprochen, als es eingestellt wurde, deswegen jetzt keine große Neuigkeit, aber ist dann auch Rekord-Bundesligaspielerin des SC. Und war eigentlich eine große Chance, sich da richtig festzusetzen. Mit einem Sieg gegen Leverkusen hätte man diesen Platz 5 direkt angreifen können, hätte ihn sogar übernommen. Kam dann nicht so, aber es war jetzt eigentlich nicht, also von der Ausgangslage her nicht so, dass man irgendwie großer Underdog oder Favorit war, sondern das war, glaube ich, schon so das klassische 50-50. Aufstellung, wer es jetzt schon öfter gehört hat, das wird jetzt keine Neuigkeiten groß geben. Man spielte dieses ja, letztlich dieses 4-3-3, je nachdem Änderungen halt, dann wird es mal ein 2-3-1 oder sowas. Aber es ist Samantha Steuerwald, seit sie auf der 6 ist, macht eigentlich eine klassische Abräumer 6 und davor spielen dann zwei Achter. In dem Fall ist Kayikshi auf die Bank gewandert und Bobian hat die rechte 8 gemacht, Shashing die linke 8. Und vorne hat Eileen Campbell, die jetzt den klaren Stammplatz auf der 9 hat, seit sie dazugekommen ist, gespielt mit Lisa Kolb und Siobhan Hoffmann auf den Außenbahnen, Koretzika auf der Bank. Und hinten außen waren dann jeweils Judith Steinert und Lisa Karl, dafür dann Gudorf auf der Bank mit Carrick und Minge, die da die klassische Innenverteidigung mittlerweile gegeben haben. Ich glaube tatsächlich vom Spiel, wenn man es ganz grob zusammenfasst, ich gehe einmal kurz durch, bevor ich euch das Wort gebe. Es gibt nämlich gar nicht so viel. Es war schon ein Problem, dass es hat viel geregnet. Die Pässe waren wirklich oft ganz, ganz schwach. Sicherlich auch wegen dem Regen, aber auch, weil die Teams sehr, sehr, also wenig Risiko gehen wollten und dann mit maximal ein, zwei Spielerinnen da in die Angriffssituationen gegangen sind. Die Chancen, die es gab, wurden oft geblockt. Theo Hoffmann hat relativ am Anfang eine gute Chance nach einem Drehschuss. Bei Sky ist das übrigens Lisa Karl, die den Drehschuss macht. Das ist ein Thema, was ja auch, wenn man die Highlights nochmal durchschaut, falsche Spielerin, falsch ausgesprochen und so, das zieht sich extrem durch. Das ist ein bisschen arg peinlich mittlerweile, finde ich. Gab nochmal auf der anderen Seite dann ein Thema, was sich später wiederholen wird, eine Ecke, bei der ein freier Kopfball aus 4-5 Metern zustande kommt. Diesmal kann den Borggreifer zum Glück halten. Und vielleicht ein Elfmeter für Leverkusen, den man hätte geben können für einen Faul an Sens. Aber danach, alle Chancen, die der SC hat, werden geblockt oder die letzten Pässe kommen nicht. Das sich auch wiederholt. Also oft gab es eine 2-gegen-1-Situation, der Pass kommt nicht rüber, eine 3-gegen-2-Situation, der Pass kommt nicht rüber oder wird gar nicht gespielt. Borggreifer hält mehrfach ziemlich gut noch vor der Halbzeit, hält das auf 0-0. Und dann ist Leverkusen, glaube ich, die bessere Mannschaft, hat mehrere Konter, eine vergebene Riesenchance, wo einfach der Querpass fürs leere Tor dann nicht ganz ankommt, hat ein Tor, was abseits ist und schießt nochmal ziemlich hastig nach einer 3-gegen-2 Überzahlsituation und einem Ballverlust. Und dann ist nochmal eine gute SC-Phase, nachdem man tatsächlich halt das macht, was man dann mit der Aufstellung machen kann, nämlich Kayikshi, Tsikai, Egli von der Bank bringen. Das war natürlich cool und dann gab es echt nochmal eine gute Druckphase. Gudorf mit so einem Volley ganz knapp vorbei. Steiner trifft nochmal die Latte. Beide Situationen auch nach Standard. Und dann geht's zu Ende. Ich habe jetzt also fast schon mehr gesprochen, als es an Großchancen gab. Es war jetzt nicht so viel los. Es war aber auch nicht jetzt so, dass die Teams irgendwie komplett miserabel gespielt hätten, Helene, sondern es wirkte irgendwie so, dass keiner so richtig den Fehler machen wollte vielleicht.
Ja, war so ein bisschen abwartend. Generell ist Leverkusen jetzt diese Saison in der Frauenbundesliga schon nicht so unbedingt das Team, wo man irgendwie direkt das Funkeln in den Augen hat und sich so richtig auf Offensivfeuerwerk und so einstellen kann. Also die sind meistens ziemlich grundsolide unterwegs, würde ich mal so sagen. Haben ein paar ganz gute Spielerinnen im Mittelfeld, wie Sen jetzt zum Beispiel, die dann Ende der Saison nach Frankfurt wechselt, aber andererseits flanken sie auch gerne sehr viel zum Missfallen von Max vom Rasenfunk zum Beispiel und ja, haben da jetzt immer nicht immer die krass innovativen Ansätze, auch wenn ich es eigentlich ganz gut finde, dass sie Ballbesitz haben wollen, aber ja, trennen sich zum Ende der Saison dann auch vom Trainer, was ein bisschen überraschend kam, was vielleicht zeigt, dass sie ja nochmal so ein bisschen neuen Impuls haben wollen und nicht so ganz zufrieden sind, vielleicht jetzt auch mit dem Erfolg der Männer auch noch ein bisschen mehr angreifen wollen. Ja, also auf jeden Fall war schon so ein bisschen abzusehen, dass es jetzt vielleicht nicht so komplett der Schlagabtausch mit offenem Visier sein würde. Und ja, ich würde deiner Analyse dazu stimmen, dass irgendwie keiner so richtig den Fehler machen wollte. Also Passquote und so war jetzt in Ordnung, war jetzt nicht schlecht anzusehen. Anders als Nürnberg die erste Halbzeit, wo wir gleich noch zukommen. Aber ja, jetzt auch nicht so die Präzision oder halt mal die zündende Idee, irgendwie in die Tiefe zu kommen. Defensiv war es okay, ich fand Borggreifer ganz gut in dem Spiel meistens, aber ja, war jetzt auch nicht so viel dazu zu sagen. Ich glaube auch, dass der Regen da für mich schon eine Rolle gespielt hat.
Ich finde aber gerade das Defensive dann wirklich ein bisschen positiv nochmal will ich das unterstützen, gerade wenn man sich nochmal überlegt, wie das Hinspiel verlaufen ist, wo man ja wirklich auch sehr einfache, dann ist man in Konter gelaufen, hat dann glaube ich 3-0 verloren oder 4-0, das war sehr, sehr deutlich. 3-0, ja. Und da war eigentlich jetzt auch, was eigentlich vom Spielerischen her auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber man hat wirklich unglaublich doofe Entscheidungen im defensiven Bereich getroffen, sodass man das dann auch hoch verloren hat. Das kann man als Positives heranziehen, dass es diesmal nicht so war, dass man nicht so ins offene Messer gelaufen ist, viele kleine Fehler einfach vermieden hat. Auch wenn Leverkusen Chancen hatte, hatte der Essener zum Schluss auch. Deswegen, ja, wenig Zwingendes trifft es, glaube ich, ganz gut. Leistungsgerechtes Unentschieden. Aber es war schon auch ein bisschen, wenn man sich die Statistiken anguckt, 13 Torschüsse und das Einzige, was wirklich auf dem Tor gelandet ist, war dann der Lattentreffer kurz vor Schluss. Ein bisschen die Krankheit, die sich halt auch durchzieht, dass man nicht diese ganz großen Dinge vorne ja etabliert und sich Großchancen erarbeitet. Liegt natürlich auch immer ein bisschen am Gegner, aber es zieht sich halt schon ein bisschen durch und ist auffällig. Und wenn man dann auch so ein bisschen die Statistiken von den Einzelspielerinnen sich anschaut, ist immer ein Zeichen dafür, dass es eher uninteressant war, sag ich mal, wenn die Defensivspielerinnen beider Mannschaften mit den besten Noten oder in dem Fall sogar von beim SC, dass Borggräfe sogar Spielerin des Spiels war, was so Statistikportale angeht, sagt immer viel darüber aus, wie so ein Spiel zum Anschauen war.
Ja, auch klar, Chancenverwertung ist dann auch immer ein Thema. Ich würde sagen, in dem Fall waren jetzt die Chancen auch oft gar nicht so toll, sondern es gab halt einfach sehr viele Sachen, die geblockt wurden, weil man es halt aus Sachen probiert. Das war aber auch Entscheidungsfindung so im Strafraum. Also wenn du halt dann immer direkt den Abschluss in einer unglücklichen Situation gesucht hast oder ihn verpasst hast in einer besseren. Also es war immer wie quasi das würde, wie du es machst, ist falsch, war in dem Fall irgendwie wirklich so. Also egal, was sie gemacht haben, war es immer so die leicht falsche Entscheidung. Ja, also null Shots on Target, weil Platte ja auch nicht zählt am Ende. Statistisch ist natürlich schon hart bei 13 Versuchen. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe euch gar nicht groß was hinzuzufügen. Aber vielleicht dann trotzdem eine beste Freiburgerin. Ich fand tatsächlich, wenn man hier einen größeren Kandidatenkreis nochmal macht, Verteidigung war gut. Also Minge und Carriage fand ich beide gut zum Beispiel. Auch Steuerwald hat so ihre Rolle, dieses Abräumen, sehr, sehr gut gemacht. Hat da Sens auch, finde ich, ein paar Mal wirklich gut aus der Aktion genommen. Für mich ist es jetzt Rafa Borggräfe, weil sie da echt ein paar gute Aktionen hatte und später dann ein paar kritische Sachen habe. Und da fand ich es jetzt echt gut. Helene, wen hättest du da?
Ja, hätte jetzt eigentlich auch Borggräfe genannt, auch gerade wegen den sonst ein bisschen schwankenden Leistungen, fand ich die doch schon ziemlich solide. Und ja, Leverkusen war eigentlich schon ein bisschen näher dran in der zweiten Hälfte, finde ich. Und ja, da war es schon gut, dass sie dann noch solide war, weil sonst hätte es halt schon auch mal 0-1 irgendwie ausgehen können. Klar, ganz hinten raus dann noch die Latte, aber ja, ansonsten war schon Leverkusen leicht besser insgesamt, würde ich sagen. Deswegen war das auf jeden Fall wichtig. Ja, Minge war auch wieder sehr solide, also kann ich mich da nur ganz langweilig anschließen.
Gehe ich komplett mit. Alleine, weil sie beispielsweise einen Kopfball nach einer Ecke aus 4 Metern hält, was in einem anderen Spiel, was wir noch besprechen werden, dann leider nicht der Fall war. Obwohl es beides gleich schlecht verteidigt war, wenn man so sagen will. Ja, hat da schon die Null festgehalten. Und deswegen geht da, glaube ich, an ihr keinen Weg vorbei. Auch wenn der Rest der Verteidigung, also Minge, war wieder stark. Ich würde auch Steinert nochmal erwähnen, die auch auf Außen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, aber Borggräfe hält halt die Null dann fest.
Ja, und dann glaube ich, springen wir schon relativ schnell weg von dem Spiel, weil es halt tatsächlich nicht so interessant war. SC verpasst auf jeden Fall den irgendwie so richtig anzugreifen im Mittelfeld, hat dann aber mit dem nächsten Spiel trotzdem noch eine ganz gute Gelegenheit gegen Nürnberg, da wieder ranzukommen und müsste eigentlich nur den vermutlichen Absteiger schlagen. Hatten allerdings andere auch Probleme diese Rückrunde, muss man fairerweise sagen, aber trotzdem. Wir haben es vorhin schon gesagt, also gegen die Kleinen hat der SC seine Probleme. Nürnberg hat die 8 Punkte, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. Davon hatten sie eben einen Sieg gegen den SC. Und es sollte noch ein weiterer Punkt hinzukommen. SC macht es relativ ähnlich. Koracikai dürfte für Gio Hoffmann starten und Kaikshi hat Fabian wieder ersetzt auf der rechten Acht. Ansonsten hinten ist alles gleich geblieben. Und was von der Aufstellung her vielleicht gleich ist, aber vom Spielstil dann nicht. Es war schon so, dass sie versucht haben, die Außenverteidigerin brutal hochzuschieben. Also man sieht es auch bei Sofascore ganz gut auf dieser realtaktischen. Lisa Karl ist da teilweise höher als die Achterin und so. Also eigentlich spielen sie da mit einer Zweierkette hinten und versuchen es mit dem Rest irgendwie zu lösen. Es passiert aber, wie ich gesagt habe, wieder nicht so viel. Also erste Halbzeit ist hart. Lene hat das schon erwähnt und Paddy hat nochmal an den Kommentar von Patrick erinnert, der das auch im Stadion von den Männern auf dem Handy geschaut hat und meinte, das waren die fußballerisch schlimmsten 45 Minuten, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, und das stimmt. Also das war übel. Auf der Torchancenliste hat man, glaube ich, 3 Szenen oder sowas zur Halbzeit gehabt und das war schon mit ein bisschen gutem Willen. Also es gibt aber eine Szene, die wirklich, wirklich gut war und die möchte ich direkt deswegen nochmal erwähnen. Kayikshi spielt nach ein paar Minuten einen Pass so aus dem Außenriss. Der Pass ist schon so, Cora Zicka läuft und sie spielt so einen Außenriss, passt halb gechippt über, also genau in den Lauf von Cora Zicka. Der ist ein Traum, der Pass. Zicka kriegt ihn dann nicht rein. Winkel war auch relativ spitz, aber kann man schon machen. Aber das war auf jeden Fall die beste Szene der ersten Halbzeit.
Da sieht man leider ein kleines Problem bei Cora, was ich leider ansprechen muss, und es tut mir im Herzen weh, etwas Negatives zu sagen. Aber sie ist halt nicht die Schnellste. Ich finde, das wäre ihr Antritt schneller gewesen in der Situation. Das sieht man leider, habe ich jetzt in ein, zwei Spielen häufiger beobachtet. Ihr Antritt ist noch nicht so energisch, was sie, glaube ich, machen könnte. Also sie hat eigentlich eine gute Athletik, ist auf dem engsten Raum eigentlich immer gut, aber sie hat nicht diese Antrittsschnelligkeit und kommt dann bei der Chance eigentlich erst zum Ball, als die Torhüterin von Nürnberg schon fast dran ist und hat es dann unglaublich schwer, den noch vorbeizuschieben oder so. Und das ist sehr, sehr schade, weil der Pass, wie du gesagt hast, war super gut und eigentlich ist Raum genug da, aber sie kriegt nicht die Geschwindigkeit auf den Rasen auf den ersten 5-6 Metern, um da wirklich in eine sehr, sehr aussichtsreiche Position zu kommen. Super schade, trotzdem gut gespielt, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das war wirklich, also in den Highlights von Sky, die übrigens, du hast vorhin schon gesagt, Spielerinnennamen desaströs sind. Also in dem Spiel gab es unter anderem Raffaela Borggrafe und es gab Luisa Kolb. Also das ist wirklich ganz, ganz desaströs und die werden dafür bezahlt. Und das war aber wirklich die einzige Szene, die aus der ersten Halbzeit gezeigt haben, weil es gab halt auch wirklich nicht mehr. Das war keine gute erste Halbzeit. Auch Passstatistiken, die sind in der ersten Halbzeit bei Nürnberg bei knappen 40% erfolgreichen Pässen. Beim SC sind die auf 70%, aber auch nur, weil die Innenverteidigerinnen gut gespielt haben. Eine Zikai und auch eine Campbell hatten, ich glaube, erfolgreiche Pässe von um die 50% oder so nur, die ankamen. Puh. Fußballerisch wirklich nicht schön anzusehen.
Vielleicht kann man an der Stelle trotzdem noch mal kurz über Kayikshi reden, weil ich fand zumindest, also das wird jetzt auch noch mal relevanter, aber die Frage ist ja gerade immer so ein bisschen, wie lange spielt sie noch und sowas? Und dann war, wenn Fabian sie auch mal ersetzt, die ich ja dann gut finde, trotzdem diese tatsächlich genialen Momente hat halt, und das ist vielleicht auch ein Problem, fast ausschließlich sie. Und die kommen noch ein paar Mal öfter dann auch in den nächsten Spielen. Es ist wirklich fast immer, wenn in so Spielen nichts passiert und dann eine Aktion ist, kommt die aus dem Fuß von Kayikshi. Und ich würde sagen, dass sich dafür immer noch auf jeden Fall lohnt, dass sie gegen den Ball vielleicht die 3-4 Schritte langsamer ist als noch vor 5 Jahren und so. Weil wenn sie auch nicht spielt, dann ist da schon echt viel Arbeitsfußball ohne Funken irgendwie. Und mit ihr ist halt dieser Funke immer noch mal möglich jederzeit.
Für sie passt halt auch dieses etwas, ich sag mal, langsamer, wenn es so langsamere Spiele sind, weil da es ja umso wichtiger ist, eigentlich mit einem irgendwie Geniestreich oder einem unerwarteten Pass, einer unerwarteten Aktion, dann diese starren Strukturen, die dann entstehen, in solchen Situationen aufzubrechen. Und das war so ein Außenrisspass, war genau so eine Aktion. Aber das gibt's wirklich sonst wenig, gerade im Zentrum vom SC. Und das fällt leider schon auf und ist vielleicht auch, um den Bogen vielleicht schon ein bisschen zu spannen auf diese unteren oder Spiele gegen Teams von unten, auch eines dieser Probleme, dass man eben es nicht schafft, wenn man gegen eine Fünferkette anläuft und tiefe Sechser, da wirklich Ideen zu entwickeln, wie man diese starren Strukturen, die müssen da nicht viel machen, wenn ich keine intelligent, falls falsch, keine einfallsreichen Aktionen kommen, diese zu verteidigen. Dann müssen die sich nicht besonders anstrengen. Und gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, ideenreich zu spielen. Und das ist halt wirklich was, was sie immer noch unglaublich auf den Rasen bringt. Und kann halt mit einzelnen Aktionen nicht nur Spiele entscheiden, wenn es gut läuft, aber auch wirklich zu sehr, sehr gefährlichen Aktionen führen. Das wird man auch, du hast gerade schon gesagt, auch in den nächsten Spielen nochmal merken. Und das ist sehr schade. Also es ist einerseits gut, dass man sie hat, aber es ist halt schade, dass man eigentlich niemanden anderen hat, der diesen Part einnehmen kann, wenn es nicht von ihr kommt.
Ja, ich finde aber auch, wenn man das dann irgendwie im Ballbesitz eben nicht so gut schafft und eben keine 11 Kaichis da auf dem Platz stehen hat, dann muss vielleicht halt auch vom Pressing her ein bisschen mehr kommen. Also was ich mir irgendwie gewünscht hätte, wäre in dem Spiel gewesen, dass man vielleicht mal Nürnberg so ein bisschen besser aus der Reserve lockt. Ich glaube, das ist halt schwierig, wenn die so ein bisschen tiefer da stehen. Aber ja, ich meine, das ist ein Team, die haben jetzt auch 1-9 gegen Wolfsburg verloren diese Saison. Die haben wirklich ziemlich viele Gegentore, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber fast genauso viele wie Duisburg im Abstiegskampf. Ja, es ist gerade auch schwierig für sie, mal schauen, ob sie es schaffen. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein Team, gegen das andere auch schon ein bisschen mehr Tore schießen konnten. Und natürlich ist Freiburg nicht Wolfsburg und das ist ein Weltenunterschied und das will ich jetzt auch gar nicht verlangen. Aber ja, dass man da so ein bisschen mehr von den Mustern irgendwie auch hat, eben so diese, gerade diese vertikalen Pässe und auf den Flügeln, man hat sie eigentlich versucht, da irgendwie hochzuschieben, aber dann noch besser zu überlaufen, auch dann irgendwie die Verbindung zwischen Flügeln und Mittelfeld ein bisschen besser zu haben. Ja, da hat schon ziemlich viel gefehlt in der ersten Halbzeit, also hatte man nicht so viel Lust, noch die zweite Halbzeit zu schauen, aber dann wurde es immerhin ein bisschen besser, also ich finde so, man hätte schon gewinnen können, also mit der Leistungssteigerung wäre es vielleicht schon verdient gewesen. Man hatte ein paar Chancen und ja, am Ende redet man dann wieder irgendwie über die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit, wie du eben schon meintest, Paddy. Es ist immer das Gleiche. Nächstes Mal stelle ich hier einfach die KI-Helene rein, die für mich spricht. Aber ja, ich bin immer froher, wenn ich über Chancenverwertung irgendwie motzen darf, als über so Sachen wie eben die Spielanlage in der ersten Halbzeit.
Ja, und klar, das passt dann tatsächlich auch zum ersten Spiel gegen Nürnberg schon, wo man auch natürlich hätte gewinnen sollen, die Chancen halt machen muss. Und trotzdem ist es dann jetzt so, auch in dieser zweiten Halbzeit trifft man nicht und hat damit jetzt 180 Minuten gegen Nürnberg gespielt ohne Tor. Du hast gerade gesagt, die haben viele Tore kassiert. Das sind 51 Tore in 18 Spielen. Zwei davon sind Spieler gegen SC Freiburg mit 0 Gegentoren. Das heißt, die anderen 16 Spieler haben 51 Tore gebracht. Das ist dann schon hart. Aber genau, wie du gesagt hast, das zweite Spiel, Halbzeit wird ein bisschen anders. Ab da ist es wirklich ein Spiel auf ein Tor. Mia Punsa kommt für die enttäuschende Koraczyka in dem Spiel. Es gab ein paar Chancen schon recht früh. Also Lisa Kolb hatte eine richtig gute Chance, die ansonsten auch nicht so richtig im Spiel war. Campbell hatte eine Mega-Chance aus 5 Metern, aber kriegt den auch nicht vorbei an der Keeperin, die echt, echt gut war in dem Spiel. Gudorf hat so einen Pass auf Kekschi, ein bisschen im Rücken und dann macht sie es eigentlich nochmal richtig gut, schießt und der ist wirklich ganz, ganz knapp vorbei. Und Nachspielzeit war dann wirklich absurd. Da war Nürnberg, glaube ich, konditionell auch echt am Ende. Die haben ja auch sehr, sehr viel dann mal gemacht, um da zu verteidigen. Da war ein Hoffmann-Schuss, da hatte Kekschi mehrere Versuche. Bobian hat irgendwie öfter mal versucht, so eine Lücke zu reißen. Und Kekschi hat noch so einen Freistoß ganz am Ende. Aber wollte nicht rein, blieb beim 0-0. 17-3 Schüsse, wieder nur 5 von den 17 waren tatsächlich dann auf das Tor. Knapp 70% Ballbesitz, 1,5 Expected Goals zu 0,1. Das ist dann schon sehr deutliche Sprache. Man hätte es gewinnen müssen und so weiter, aber es ist halt auch nicht erzwungen sozusagen. Also es waren nicht genug Chancen, um danach zu sagen, völlig verrücktes Spiel, dass du hier nichts holst, sondern das ist ein Maß, wo man auch wohl auch mal 0-0 rausspringen kann.
Ich würde da vielleicht aber zumindest sagen, wenn halt eine der letzten Aktionen halt reingeht, wenn dann der Schuss von Kaichi ein paar Zentimeter weiter drin ist und ins Tor springt, dann gewinnt man das 1-0 und denkt, ja, okay, hat jetzt ein bisschen gedauert und war lange Atem nötig, aber man hat es dann verdient und auch vollkommen verständlich und okay gewonnen. Dann würden wir jetzt, glaube ich, dann doch minimal ein bisschen anders draufschauen, wenn halt das Ergebnis da gewesen wäre. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein, weil es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht dran war. Also auch so, dass es nichts Zwingendes gab, weil ich fand schon, dass es zwingende Aktionen gab. Klar, die Chancenverwertung muss man dann anprangern, genau dann in solchen Spielen. Aber das finde ich dann schon, dass man sagen muss, okay, ja, wenn man da, wenn da ein, zwei Dinger reinspringen, dann gewinnt man das, gewinnt man zu null und denkt, ja, okay, auf Pflichtaufgabe erfüllt. So ist es halt jetzt super ärgerlich, weil es halt auch so in die Saison passt, dass man eben solche Spiele nicht gewinnt. Ja, das ist ein Problem, aber es ist halt, da ist dann schwer, also ich finde es jetzt super schwer zu kritisieren, was willst du besser machen? Aus 5 Metern muss halt ein Ball ins Tor. So, das, also ich kritisiere, dass der nicht reingeht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was sie besser machen muss, um den Schuss aufs Tor zu kriegen, beispielsweise. Das ist dann, das passt, das zieht sich halt so durch, aber ob es dann immer nur Unvermögen oder halt doch einfach nur sehr viel Pech ist, was man einfach diese Saison vielleicht aufkumuliert, kann auch sein.
Ja, und dann vielleicht eher, Helene, hat das die Spielanlage als Problem, dass dann, wenn man halt eine Halbzeit verschenkt, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, um sein Tor zu machen, ne? Und das sollte dann halt irgendwann auch nicht mehr ständig passieren. Ja, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr länger über dieses Spiel reden. Ich habe aber noch eine Sache, die mich geärgert hat. Möchte noch kurz loswerden. Wenn man über das Schiedsrichterinnenniveau in der Bundesliga immer wieder diskutiert und so, mich stören so Fehlentscheidungen gar nicht so sehr, weil ich dann denke, okay, es, also passiert. Ich sehe es dann, wenn ich es im Stadion sehe, eh nicht. Und wenn ich es im Fernsehen sehe, dann kann ich damit leben, dass man es halt falsch gesehen hat oder so. Was ich wirklich nervig finde, ist so Spielleitungssachen. Und das Spiel lief einfach nicht. Also man konnte nicht dieses Spiel gucken, ohne alle 30 Sekunden einen Pfiff zu haben. Und klar, teilweise war das dann auch irgendwie richtig oder so. Und die Nürnberger lagen halt sehr viel, hatten Kämpfe und sowas. Ich glaube, das war auch gar nicht alles nur Fake oder so, sondern die waren auch ziemlich am Ende einfach. Aber es, also es gab eine Szene, Birgit Bauer-Schick kriegt da auch gelb, wo Freiburg mitten im Angriff ist und plötzlich pfeift sie ab, weil 30 Meter hinten jemand liegt mit Krampf. Und ich dachte, ich bin wahnsinnig geworden. Das habe ich so auch noch nicht gesehen und da waren sie zu Recht, fand ich sehr sauer. Sowas nervt mich, glaube ich, einfach deutlich mehr als irgendwie ein Pfiff aus 20 Metern falsch haben oder sowas, weil ich das dann deutlich mehr mein Spaß an so einem Spiel nimmt. War aber natürlich auch einfach, weil ich schlechte Laune hatte, mit kein Tor, muss ich, so fair darf ich dann auch sein. Eine beste Freiburgerin hätte ich trotzdem noch gerne. Paddy darf anfangen.
Weil wir sie auch schon so gelobt haben, weil sie halt individuell die Unterschiede machen kann, gehe ich, glaube ich, in dem Spiel mit Kayikshi, weil sie auch die Chancen hatte, kurz vor Schluss das Ding dann doch noch zu drehen. Gute Assists gemacht, oder mögliche Assists gemacht. Ja, da gehe ich, glaube ich, mit Hasrit in dem Spiel.
Ja, jetzt bin ich wieder so ein langweiliges Schaf, was immer nur hinterher trottet. ja, also finde ich auch schwierig, da eine andere Spielerin als sie zu sagen, einfach weil erste Halbzeit war blöd, aber da war sie noch so ein bisschen der einzige Hoffnungsschimmer. Und dann zweite, ja, Gudorf hatte auch noch ein paar Aktionen, hat man wieder viel Licht gesehen, aber halt auch ein bisschen Schatten, was sich auch irgendwie bei ihr durch die Saison eben zieht, dass dann doch wieder ein paar unsaubere Sachen drin waren. Deswegen im Endeffekt ja schon Kayichi, die, bei der man gedacht hätte, ah, da geht jetzt vielleicht doch noch was.
Ja, es ist dann vielleicht auch symptomatisch für beide Spiele, dass wir jeweils nur eine Spielerin haben, die wir irgendwie klar als Beste diagnostiziert haben, auch wenn ein paar ganz gute gespielt haben. Abwehr war wieder sehr solide, aber es war halt auch, ne, Nürnberg, aber trotzdem auch alles wegverteidigt und so. Minge, Carriage haben gut funktioniert, Steiner hat wieder gut gespielt und so. Auch Steuerwald wieder gut. Aber würde auch mitgehen mit Kekschi tatsächlich. Und dann haben wir da wieder Konsens. Wir haben jetzt 2 Spiele mit zu null gehabt. Jetzt, und nach der ganzen Hinrunde und nach den bisherigen Folgen kann man also sagen, okay, die Abwehr ist gefixt. Ich sehe auch gerade in meinem Dokument, habe ich sehr hoffnungsvoll aus dem nächsten Spiel einen 4-2 Sieg gemacht. So kam es nicht. Es sind 4 Gegentore. Man spielt als nächstes gegen Hoffenheim und verliert da 2-4 und die Abwehr ist also doch noch nicht so ganz gefixt. Als Ausgangslage vorher, nach dem jetzt nicht genutzten Chance gegen Nürnberg, hätte man jetzt halt irgendwo was gut machen müssen, um da noch im Mittelfeld dran zu bleiben, weil jetzt Hoffenheim und Wolfsburg 2 Favoriten natürlich hintereinander, Hoffenheim mitten im Kampf um die Champions League nach einigen Frankfurter Patzern, echt mit einer Chance, tatsächlich diesen 3. Platz zu erobern, haben sogar Wolfsburg dann schlagen können und ja, dann war schon klar, dass es schwierig wird. Und man hat es gar nicht so krass anders gemacht, vor allem defensiv ein bisschen umgestellt. Steinhardt musste runter und Karl ist dann auf Linksverteidigung, damit Gudorf mal wieder starten durfte auf rechts. Sonst blieb eigentlich alles gleich. Bevor wir drin gehen, ich glaube, Paddy, du warst im Stadion für das Spiel?
Ja, genau. Freitagabendspiel, Dreisam Stadion, Flutlicht. Schön, es war wirklich schön. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Und es war ja auch sehr toll, muss man sagen. Also man ist sehr gut gestartet ins Spiel. Hat, ich glaube, nach, ich weiß nicht, 10 Minuten war das eine unglaubliche Chance gehabt mit einem unfassbaren Pass von Hasrat Kayikci in die Mitte. Hui, jeder, der die Highlights noch nicht geschaut hat, also schaut euch das an, alleine nur für diesen Pass. Einen perfekten Pass in den Strafraum rein. Zikai kann den aber, weil ich weiß nicht, ob sie selbst überrascht ist, dass der halt einfach so durchkommt, weil das war, man fragt sich, oder das war so ein Pass, der hätte keine 5 Zentimeter in jede Richtung abweichen dürfen, sonst wäre er abgefangen worden. Und er kommt durch. Und da ist sie, glaube ich, einfach überrascht, kann den Ball nicht richtig annehmen, stoppen und dann halt steht keine Großchance daraus. Was sehr schade war, weil sie wäre allein vorm Tor gestanden dann in der Situation. Super toll. Ansonsten schön druckvoll eigentlich begonnen. Man hat versucht, nach vorne zu drücken. Man war wirklich gut im Spiel. Man hatte ein bisschen so ein paar Probleme, die man auch im Köln-Spiel zum Beispiel hatte, im Heimspiel gegen Köln, dass es zwischendurch mal vorkam, dass das Zentrum nicht ganz sich angeboten hat. Das heißt, man hatte auf den Außen den Ball und dann war es schwierig, damit was anzustellen, weil die Bahn war quasi zugestellt und in der Mitte haben sich nicht so die Passstationen angeboten. Aber ansonsten hat man es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Und dann gibt es halt Eckball für Hoffenheim. Mimeti geht nach außen und ich dachte, ah cool, kurze Ecke oder so. Kleiner Seiten-Einwand noch oder Information. Ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass sie bei Hoffenheim spielt und nicht mehr bei uns. Ereleta Mimeti ist so eine coole Spielerin. Da kommt eine Flanke rein, eigentlich ja, in Richtung 5-Meter-Linie, mitten ins Zentrum, kann man verteidigen. Kerrich kommt da aber halt leider nicht so gut hin, beziehungsweise besser gesagt gar nicht. Und dann macht Kassala ausgesprochen. Kacala, weiß jetzt gerade nicht genau, wie man sie genau ausspricht. Kommt frei zum Kopfball und köpft direkt auf Borggräfe, die irgendwie überrascht zu sein scheint, dass der Ball so frei auf sie geköpft wird und kann ihn dann nicht abwehren, dann steht es 1-0 Hoffenheim. Und man fragt sich, warum. Jetzt will ich wieder einen von euch abgeben, weil das war echt nervig, weil man echt gut im Spiel war und ich hatte da echt Hoffnung und hatte dann durch das 1-0 direkt gedacht, na super, es fängt direkt wieder so an, wie häufig, dass man sich durch wirklich eigene individuelle Fehler die Dinger eigentlich selbst reinmacht und leider war es halt dann auch nicht mal die einzige solche Aktion, wo man sich die Dinger selbst reinmacht in diesem Spiel und da war ich war wirklich nach dem 1-0 schon frustriert.
Ja, es war halt auch eine Kopie von der Szene, die wir schon besprochen hatten gegen Leverkusen, dieser Kopfball aus 5 Metern und so, das zieht sich durch, dass man diese Ecken nicht verteidigt bekommt. Man sieht es mittlerweile auch alle Gegner, zumindest alle, die sich gut vorbereiten, schlagen den Eckball einfach wirklich in den Fünfer und setzen drauf, dass man da keine Kontrolle hat und auch nicht so rauskommt und so. Ja, also weil direkt vor dem Tor gab es noch so einen super Angriff, wo man wirklich 8 Stationen, alles schnell gelöst, Räume genutzt, Kriegschieß in der Mitte ganz frei, Zika kriegt die Flanke nicht ganz hin, aber war knapp, war ein guter Angriff und so. Gudorf hat nochmal so eine Flanke, wo Krumbiegel rettet und sowas. Und das ist halt alles weg nach dem Tor. Dann bricht das irgendwie sofort wieder zusammen. Das ist nervig. Helene, du hast das Spiel ja, du warst ja im Rasenfunk für das Spiel, glaube ich. Hast es da irgendwie auch gesagt, dass man, dass es vieles gar nicht so schlecht war, aber halt dann relativ deutlich wurde. Eigentlich so nach dem Tor spielt schon größtenteils Hoffenheim, ne?
Ja, ich meine, auch davor fand ich Hoffenheim bei allem Lob ein bisschen noch besser. Aber es war einfach insgesamt ein cooles Spiel zum Anschauen. Also ich habe mich gefreut irgendwie. Es war ziemlich schnell, ging mal hin und her. War einfach, ja, bisschen ein Gegengift so zu Nürnberg oder so, mal was anderes. Und das war auf jeden Fall cool. Beide haben so ein bisschen gekontert. Man hat auch schon in den ersten Minuten gesehen, vielleicht geht da ein bisschen was. Hoffenheim war jetzt nicht immer so super sattelfest. Und ja, danach war Freiburg aber schon irgendwie so ein bisschen verunsichert. Hat man dann gesehen, hatten sich eigentlich anders vorgestellt. Dann waren extrem viele Bälle früh im Mittelfeld weg. Hoffenheim ist gerne mal immer zu zweit da drauf gegangen auf die Freiburgerinnen. Und ja, Jill Janssens hatte da eine ziemlich gute Chance auf das 2:0 direkt. Hat sie nicht gemacht, sich da auch sehr theatralisch darüber geärgert, so wie bei diesem Schreigemälde. fand ich lustig. Und ja, danach war es schon vor allem erstmal Hoffenheim. Und wie sich das Spiel dann entwickelt hat, war erstmal bitter. Also da dachte man sich dann, ach nee, das kann doch jetzt nicht sein. Irgendwie, man hatte da ganz gute Ansätze und liegt dann doch irgendwann mit 0:3 da hinten. Das war schon echt irgendwie mies.
Du hattest gerade ja auch beim letzten Spiel gesagt, du hättest dir ein paar Mal gewünscht, dass man irgendwie mehr tatsächlich versucht, das über das Pressing zu lösen. Gegen Nürnberg ist das schwierig, weil sie es gar nicht unbedingt wollen. Gegen Hoffenheim habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Man hat es die ganze Zeit mit so Spielkontrolle versucht, aber dann ständig Fehlpässe halt auch gehabt oder, wie du jetzt gesagt hast, ins Zentrum gespielt, wo man unterlegen war und so. Das wäre doch ein Spiel gewesen, wo du viel eher sagen kannst, okay, wir probieren es lang und wenn es nicht klappt, hat Hoffenheim den Ball und dann versuchen wir es kontrollierten Pressing. Das gab's fast gar nicht. Ne? Das fehlt jetzt irgendwie als Mittel, obwohl man das ja Teile der letzten Saison ziemlich effektiv hatte und auch teilweise diese Saison schon.
Ja, stimmt, aber man muss auch dazu sagen, ich finde, wenn man es mal so ein bisschen gemacht hat, dann war Hoffenheim auch ziemlich gut. Also die haben sich da jetzt nicht so wirklich reizen lassen. Das war eben der große Unterschied auch irgendwie. Freiburg ist ja schon ein bisschen angelaufen, aber Hoffenheim war einfach viel ballsicherer, haben da auch immer wieder in die Mitte gespielt, da in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld haben sie eben ziemlich ballsichere Spielerinnen einfach, die sich dann auch unter Druck da behaupten können. Und das ist eben das, was Freiburg jetzt fehlt, gerade auf der Sechserposition oder sowas. Das wäre einfach sehr cool, wenn man da jemanden hätte, wo man weiß, okay, die kann sich dann auch gegen zwei Spielerinnen vielleicht sogar mal rausdrehen und kann dafür sorgen, dass man mal so ein bisschen Entlastung hat, ein bisschen Zeit und Raum gewinnt. Klar, solche Spielerinnen gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer, behaupte ich auch nicht. Aber ja, zum Beispiel so eine Piljic jetzt, die von Essen am Ende der Saison nach Leverkusen wechselt, hat es schon gesagt. Julian, hätte ich auch echt gerne bei Freiburg gesehen, muss ich sagen, hätte ja auch irgendwie dazu gepasst. So junge Spielerin, 20, die sich dann weiterentwickeln kann. Ja, aber aktuell ist Freiburg jetzt auch nicht der Step-up im Vergleich zu Essen, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Naja, auf jeden Fall, das fand ich frustrierend, wieder mal, dass da im Mittelfeld dann so viel flöten gegangen ist. Schasching teilweise so ein bisschen überfordert, leider. Ja.
Auch riesige Abstände teilweise. Also immer so zwei Spielerinnen halbwegs nah, aber keine dritte, um irgendwie was damit zu machen, sozusagen. Und das, wenn man dann breit ziehen will, dann ist es nett, dass man breit ist, aber dann hat man keine Überzahl. Und wenn der Ball dann, bis der Ball dann mal außen ist, hat der Gegner wieder zugestellt und so. Das hat sich echt mehrfach wiederholt. Paddy, im Stadion hattest du auch direkt noch geschrieben, wie krass auffällig ist das, wie das man quasi auf jeder Position körperlich unterlegen wirkte. Also das Kopfballschwäche klar auch, aber eigentlich wirklich fast in durchgehend, ne?
Ja, total. Also gerade so bei so Laufduellen oder wo es dann irgendwie in den Zweikampf geht, hat man fast immer den Kürzeren gezogen. Man konnte es dann zwischendurch im Mittelfeld schon abfangen dann noch oder hat dann doch noch den Pass irgendwie rausgebracht. Aber man hat schon gemerkt, dass man körperlich wirklich nicht das entgegensetzen kann. Und das ist dann halt vor allem beim 3-0 für Hoffenheim, war das halt leider eklatant sichtbar, als ein Pass, eigentlich ein sehr, sehr schöner Pass, der dann nach vorne gespielt wird über die Abwehr drüber. Minge verliert das Laufduell und kann sich körperlich nicht reinstellen gegen Kössler, die dann den Ball sehr einfach an Bockriff vorbeiziehen kann und einschieben muss nur noch. Und das war dann leider genau das, ich glaube, ich hatte das 10 Minuten davor oder so, hatte ich das geschrieben, dass mich das so nervt, dass man körperlich so gar nichts entgegensetzen kann in diesen wirklich 1-gegen-1-Situationen. Und dass so dann noch ausgerechnet das 3-0 auch noch fällt, durch eigentlich mit Janina Minge eine Spielerin, wo ich gedacht hätte, dass sie das noch am ehesten eigentlich mitgehen kann, diese auch Körperlichkeit und auch die Schnelligkeit. Und das tat weh, das 3-0, muss ich sagen, im Stadion. Weil es war dann auch zu dem Zeitpunkt auch verdient, vielleicht sogar in der Höhe, weil man nach dem 1-0 wirklich den Anschluss ein bisschen verloren hat. Und dann auch noch mit den Sachen, die man halt in den Minuten davor auch gesehen hat. Und ja, das war wirklich das tat weh. Und ja, dann wurden defensiv gewechselt. Axmann kam rein für Carrick, die kein gutes Spiel gemacht hat. Also bei auch beim 2-0, das haben wir jetzt ja gar nicht erwähnt, das war wieder eine Ecke, wo sie besser hinkommt als beim 1-0. Ist ein bisschen diesmal höher Elferpunkt geschossen worden. Kann ihn aber auch nicht blocken. Und dann ist eine Bogenlampe, wo man dann merkt, dass manche Torhüterinnen halt leider zu klein sind, um da wirklich dran zu kommen, weil der fliegt sehr, sehr blöd. Der fliegt ein bisschen genauso doof wie das, wir hatten es vorhin von Nürnberg Hinspiel, wo das Tor von Nürnberg passiert, was auch so eine Bogenlampenschuss ist, wo dann der Ball dann einfach im Tor landet. Ganz bitteres 2-0. Dann kriegst du ein 3-0, weil du ausgekontert wirst und körperlich nichts entgegensetzen kannst. Und ja, das war sehr, sehr übel. Axmann kommt dann rein, danach stabilisiert man sich ein bisschen besser, finde ich. Also man, gut, Hoffenheim musste auch nicht mehr dann das Tempo komplett gehen. Die konnten sich ein bisschen mehr zurückziehen. Und dann ist man, zumindest so mein Eindruck, mehr ins Pressing gegangen und hat dann versucht, diese etwas Passivität von Hoffenheim wirklich direkt anzugehen, was dann auch erfolgreich war. Also man hat durch eine Pressing-Aktion einen Ballgewinn dann im Mittelfeld, weil ein langer Ball rausgeschlagen wurde. Und dadurch kommt ein sehr, sehr schöner Angriff zustande, wo Lisa Karl den Ball hat, in den Strafraum reinzieht und dann sehr gute Entscheidungen trifft, sowohl von ihr als auch von Kayikshi. Sie passt einen kurzen Pass auf Kayikshi, die zentral steht, die Abwehrspielerin aussteigen lässt, dann keinen guten Abschluss macht. Wir waren alle schon am Jubeln, weil das war die perfekte Einschussposition aus 11 Metern frei vom Tor. Aber der Abpraller dann von Tufekovic landet dann perfekt bei Lisa Karl, die drauf donnert und den 3-1 Anschluss macht. Und man ist ja ein hoffnungsloser Optimist im Stadion. Ich habe sofort gedacht, da geht wieder was.
Ging ja auch was. Also
ja, aber dass da wirklich was ging, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Aber man ist sofort natürlich Feuer und Flamme dann dafür.
Ja. Ja, genau, man wechselt danach, nach dem Tor auch nochmal, also Egli kam auch schon zeitgleich mit Axmann und dann kam kurz nach dem Tor auch noch Bobian für Kayikshi, was auch nochmal natürlich ein bisschen mehr Körperlichkeit auch gerade gegen den Ball bringt. Und apropos Körperlichkeit, Gio Hoffmann kam dann auch noch für Zikai, was natürlich auch gerade in dem Bezug nochmal ordentlich Boost gegeben hat. Fand das dann auch ganz gut, also Kempel hatte weitere gute Szenen, die war vorher nicht so richtig drin, weil sie halt auch alleine auf weiter Flur da war. Er hätte, glaube ich, sogar, also hatte so einen Foul meiner Meinung nach kriegen müssen, direkt am Strafraumeck, kriegt sie nicht und leitet dann das 2-3 ein. Gudorf bringt ihn dann rein, Kempel wird, also schießt nicht so toll, er wird geblockt von Egli sogar und die macht ihn dann aber selber rein im Nachschuss. Das war cool, das hat dann nochmal richtig Hoffnung gegeben. Die hat, glaube ich, so 40 Sekunden oder so gehalten, weil erwähnte Alina Axmann, die gerade reinkam, legt dann leider einen Ball perfekt auf und direkt, der Bila ist das genau, die dann das 2-4 macht. Wir haben uns in unserer Chatgruppe mit schrecklichen Wortwitzen dann durchgerettet. Ich glaube, Helene hatte den Vogel abgeschossen mit, dass sie das jetzt nicht mehr belegen wird. Aber dann war das Spiel natürlich auch rum. Also das war dann schade. Es war cool, dass man nochmal rangekommen ist. Kempel macht noch ein Abseitstor, aber es war Moral, also ich glaube, was man halt schon immer sieht, dass die Mannschaft da nicht aufhört und so, das ist cool, dass sie da nochmal versucht, da ranzukommen und sowas, das sieht man auch gegen Wolfsburg sogar noch im nächsten Spiel, aber man darf halt einfach nicht so krass dieses 0-3 dann abschießen lassen, das waren zweimal durch diese Ecken, was wirklich genau das gleiche Problem war und dann halt einmal körperlich unterlegen, gerade Minge, hätte man vielleicht auch Foul pfeifen können, aber ich glaube, man kann das schon noch so durchwinken und dann war das Spiel einfach schon zu schnell quasi vorbei, als dass man realistisch noch aufholt.
Ja, schon. Aber ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Hoffenheim war sogar noch relativ nah dran am 4-0. Also ist jetzt auch ja auf jeden Fall wichtig, dass man da so ein Debakel abgewehrt hat, weil dann geht man da ganz anders natürlich nochmal raus, dass man irgendwie denkt, okay, wir haben es jetzt ein bisschen versucht, waren eigentlich ganz gut und werden dann so abgeschossen, dann versuchen wir es halt irgendwie nächstes Mal gar nicht mehr. Also ja, Mehmeti, Alba hatten da gute Chancen zum 4-0. Und ja, ich fand schon, dass es irgendwie ein paar positive Ansätze immerhin gab, dass sie eben manchmal so ziemlich schnell durch die Mitte gekommen sind mit so kurzen, flachen Pässen. Das hat mir echt ganz gut gefallen. So als Muster hat man öfters mal gemacht. Hat deutlich öfter nicht geklappt, als dass es geklappt hat. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Sehr oft war dann doch der Ball wieder weg und dann dachte man sich so, ach Mann, jetzt hat man es irgendwie mal wieder versucht, irgendwie 3 Meter Platz gewonnen, Hoffenheim musste sich gerade ein bisschen neu sortieren und dann hat man es halt wieder nicht ausgenutzt. Also es war dann halt wieder so eine klassische Sache. Aber ja, letztendlich bleibt da irgendwie wieder viel, viel Licht und Schatten. Aber ja, insgesamt am Ende des Spiels so ein bisschen Frust natürlich, dass man da irgendwie nach gutem Beginn so schnell und dann doch so deutlich auch hinten lag. Aber wegen der Moral kann man noch damit leben. Also ja, ich finde, man war natürlich weit davon weg, jetzt irgendwie zu gewinnen, wie man es am Hinspiel getan hat. Aber es war schon okay als Spiel.
Würde ich auch mit einstimmen. Es ist halt, wir haben wieder dieses Thema, die Tore, fast alle, passieren halt durch wirklich individuelle Abwehrpatzer. Seien es jetzt nicht, also das 1-0 ist halt ein Fehler von Carrick, weil sie einfach nicht zum Kopfball geht und sie ziehen lässt, was halt nicht passieren darf. Das 2-0 ähnlich, da ist aber auch wieder, dann haben wir wieder die Portion Pech dabei, die wir dann häufig in solchen Situationen auch schon hatten. 3-0, ja, da würde ich jetzt sagen, das noch am ehesten, das, wo ich sagen muss, das ist halt dann auch, ist gar nicht so schlecht gespielt und das macht dann halt auch Kössler einfach sehr, sehr gut, wie sie Minge dort abdrängt. Und das 4-2 ist dann halt wieder ein individueller Patzer und vor allem diesen Patzer, den wir auch wirklich schon häufiger gesehen haben, nämlich überhastet den Ball den Stürmerin einfach in die Füße zu spielen im 16er oder am 16er. Das macht es jetzt nicht besser. Also ich will jetzt auch nicht sagen, hey, weil eigentlich spielt man das ganz gut mit und so weiter, man hat völlig verdient verloren. Aber die Art und Weise, wie man sich halt wieder den Großteil der Tore gefangen hat, ist halt wirklich sinnbildlich für sehr, sehr viele Gegentore in dieser Saison. Und das ist halt super ärgerlich, weil man hat verdient verloren, Hoffenheim war besser, aber sie hatten auch nur knapp über 2 Expected Goals und machen halt trotzdem 4 draus, weil man sie halt zwischendurch einlädt. Und das ist super ärgerlich, weil es passiert halt, ist halt nicht nur ein Spiel so, sondern es passiert immer wieder in derselben Art und Weise. Und es schien auch sehr zermürbend zu sein für die Spielerinnen, also als Abpfiff war. Da war auch nicht viel zu sehen von diesem, ja komm, rafft euch auf und das nächste Mal wird besser und so weiter. Da waren wirklich alle richtig enttäuscht. Axmann, es stand komplett ganz weit weg, ist sogar sich noch umgedreht, ist weg von allen Spielerinnen, wollte quasi niemanden um sich haben, auch nach ihrem Fehler halt kurz nach dem 3-2. Und die waren dann richtig, glaube ich, angefressen und enttäuscht, dass es halt wieder so lief, wie es häufig lief. So hat es zumindest den Anschein gehabt. Ging nicht lange. Irgendwann mal haben sie sich auch wieder aufgerascht, standen dann vor der Kurve und dann war, ja, hat man sich schon wieder gepusht. Aber ich glaube schon, dass das, ich weiß nicht, so von außen ist es schwer zu beurteilen, aber es sieht halt schon so aus, als würde es auch anfangen, an denen zu nagen, dass halt immer wieder die gleichen Aktionen zu Niederlagen und auch zu hohen Niederlagen letztendlich führen.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, von was man zumindest halt sagen muss, das waren jetzt aus den 4 Bundesligaspielen davor, hat man ein Gegentor kassiert. Das war gegen Duisburg. Davor dann dreimal, danach 3-0. Das war jetzt eher der Ausreißer. Es war halt aber auch gleichzeitig das erste offensiv richtig starke Team, das man wieder gespielt hat. Und dann ist natürlich dann die Frage, ob man hat, glaube ich, die Gröbsten sich ins eigene Fleisch schneiden, Tore ein bisschen abgestellt, die Rückrunde, aber sobald man halt getestet wird, besteht man oft relativ simple Tests nicht. Und das zeigt sich dann auch im nächsten Spiel direkt, auch wenn es natürlich dann die größten Herausforderungen sind, obere 3 und sowas, aber auch gegen die muss man ja 2-mal im Jahr spielen, das sollte man jetzt nicht jedes Mal 4 Tore kassieren. Damit du aber dieses Mal kein Schaf sein musst, Helene, darfst du anfangen mit einer besten Freiburgerin aus deiner Sicht.
Verdammt. Jetzt habe ich mir noch gar nichts dazu überlegt. Kayichi fand ich wieder.
Das ist doch schwer, ne?
Ja, verdammt. Hier kann man, glaube ich, jetzt die Verteidigung nicht so hervorheben wie in den letzten beiden Spielen, wenn wir ehrlich sind. War halt schon sehr viel, was man da verloren hat, auch im Mittelfeld gerade. Ist halt auch immer die Frage, vielleicht reden wir jetzt schon wieder zu positiv drüber, weil die Schlussviertelstunde war halt sehr gut, aber davor, naja. Ich fand insgesamt, ja, ich fand Karl eigentlich schon ganz gut, hat da ein paar solide Aktionen nach vorne gehabt. Campbell war sehr bemüht, aber ist jetzt nicht so viel dabei rausgesprungen. Deswegen, ja, ich glaube, ich gehe mal mit Karl.
Gut, damit ich jetzt nicht das Schaf bin und wir endlich mal das aufbrechen, gehe ich, glaube ich, mit Ekli, weil mit ihr auch offensiv der Umschwung ein bisschen kam. Sie hatte wahnsinnig viel Energie vor der Bank, macht natürlich dann aus 3-2, aber war maßgeblich auch daran beteiligt, dass diese Pressing-Aktionen gespielt werden konnten dann nach ihrer Einwechslung. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Sie hat sich belohnt. Allgemein bringt immer gute Aktionen, eigentlich wenn sie von der Bank ist, von der Bank kommt aktuell, und deswegen gehe ich, glaube ich, mit ihr in dem Spiel.
Dann bin ich das scharf, weil ich wollte auch Ekli nehmen. Fand aber auch. aber ja, das gleiche Argumentation wie ihr beiden. Wären auch meine Top 2 gewesen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Es hat sich jetzt nicht so krass viel geändert, was nochmal sichtbar war, auch Tagen davor und im, ich glaube auch im Mooswald-Stadion wurde für die Partie gegen Wolfsburg nochmal aufgerufen von Fanseite. Ich glaube, sportlich ausgerechnet hat sich keiner groß so viel. Gegen Wolfsburg ist echt meistens übel, wenn es nicht gerade Pokal ist. Das ist auch nicht so knapp oft. Und gegen die Großen ja unter Merkel jetzt eh nicht so eine hohe Erfolgsquote. Waren aber echt einige Fans da. Also ich glaube, knapp 4.000 oder sowas waren es am Ende. Helene, du warst ja zum ersten Mal seit langem wieder im Dreisamstadion. Wie war es denn für dich?
Ja, hat sich echt richtig cool angefühlt. Also ich dachte sogar, vielleicht sind es noch mehr als 4.000 Fans, aber ja, vielleicht konnte ich es auch nicht so gut einschätzen. Aber auf jeden Fall, es gab ja auch so eine Choreo, es war cool. Die Stimmung war echt ganz gut auf der Nordtribüne da. Also ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bestes Wetter auch und ja, war eigentlich schon Fun. Fußballerisch bisschen ärgerlich, dass man halt dann 3 Tore innerhalb von kurzer Zeit da bekommt. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich das Spiel weniger schlecht, als das Ergebnis jetzt vielleicht aussieht. Dann denkt man irgendwie, es lief jetzt genauso wie gegen Bayern, wo man ja gar keine Chance hatte. Jetzt im Auswärtsspiel in München, das war jetzt eigentlich nicht wirklich so. Zu Beginn war man vielleicht ja schon auf Augenhöhe, würde ich sagen. Hatte da zwar keine wirklichen eigenen Möglichkeiten, aber hat doch schon mitgespielt. Man hat gesehen, Freiburg ist auch mal da. Kam halt nicht so krass viel dann über die Mittellinie. Aber ich war schon eigentlich relativ zufrieden. Und ja, wie gesagt, im Stadion war der Tenor auch erstmal so. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag. Und es war dann auch irgendwie, ja, nervig. Jeder Angriff von Wolfsburg war dann halt in dieser kleinen Phase erstmal ein Tor. Und dann wusste man halt, okay, da kommt man jetzt nie im Leben wieder zurück, auch wenn man davor irgendwie ein paar ganz nette Ansätze hatte. Ja, aber an sich war es trotzdem eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, ich fand auch, also von Merck hat auch jetzt nicht irgendwie, wie üblich, nicht irgendwas krass anders gemacht. So, man spielt ja dann doch meistens das Gleiche, aber hat es klar gegen den Ball ausgerichtet von der Aufstellung. So Gio Hoffmann und Wobjan vorne als beiden Außenstürmerinnen sicherlich eher die körperliche Variante. Und Wobjan hatte auch nach relativ kurzer Zeit diese Riesenchance, wo irgendeine, ich glaube, Frums hier sogar selber den Ball vor die Füße spielt. Aber sie hat dann leider die Ballannahme irgendwie nicht ganz hinbekommen, sonst halt wäre das Tor leer gewesen. Und genau, Kempel hatte nach 20 Minuten nochmal diese Chance, wo sie alleine gegen Frohms ist und sie den Ball nicht vorbeibekommt und nochmal so eine Kopfballgelegenheit direkt danach. Da hätte man es schon nutzen können. Ich ziehe vielleicht einfach mal die Statistik vor, weil die bestätigt dich so ein bisschen. Also Wolfsburg ist besser, muss man nicht diskutieren. Also 22-9 Torschüsse, aber Expected Goals 1,5 Freiburg, 2,5 Wolfsburg. Es spricht für, klar, verdienter Sieg Wolfsburg, aber nicht für wir werden hier abgeschossen. Das ist dann natürlich auch Qualität. Trotzdem, was sich jetzt, Paddy hat es vorhin bei der Klärungsaktion von Axtmann schon angesprochen, das wiederholt sich. Also in diesen besagten 7 Minuten mit den 3 Toren beginnt das mit so einer Klärungsaktion von Carrick genau vor die Füße von Lena Oberdorf, was jetzt nicht die Füße sind, in die du einen Ball spielen möchtest. Und da setzt sich dann gegen Keikshi durch, was nicht unbedingt der Zweikampf ist, den du, also die Zweikampfpaarung ist, die du haben möchtest in so einer Situation. Und dann bist du halt hinten dran. Ich spring kurz die Tore mal durch, damit wir bis zur Halbzeit kommen. Das zweite ist dann Freiburg schiebt hoch, was generell so ein Thema ist. Hab wirklich mutig immer wieder angelaufen, gepresst und wurde dann halt auch bestraft. Schiebt ein bisschen hoch. Karl ist Mittellinienhöhe und der Ball kommt dann hinter sie auf Svenja Huth. Minge muss dann in das 1 gegen 1 und kommt dann nicht mehr ran. Carrick muss in der Mitte Pajor verteidigen, was im ersten Halbjahr Bundesliga-Profi vielleicht auch ein hartes Matchup ist, aber die läuft ihr dann im Rücken quasi, also stoppt in der richtigen Sekunde und läuft ihr im Rücken weg, kriegt sie nicht verteidigt und ist dann das Tor. Und das dritte war dann tatsächlich, würde ich sagen, das war dann nicht gut verteidigt einfach. Erst hat man sehr, sehr viel Platz in der Mitte, Gudorf will es dann alleine zulaufen, aber kommt da nicht ganz ran. Alle schieben dann zentral, um zuzumachen. Damit ist dann wieder die Diagonale offen und dann ist, kriegt Payo den Ball und macht es 3-0. Dann, klar, Halbzeit war das Spiel dann schon gelaufen. Hätte aber eigentlich zumindest 1-3 stehen müssen. Also es gab nochmal so eine Freistoßvariante, die super gut kam, die man verstolpert. Und dann hat man, ich glaube, 4 Schussgelegenheiten in Folge, macht keinen davon irgendwie aufs Tor. Und es gibt noch so einen verlängerten Freistoß zu Steuerwald neben das Tor. Also es klingt blöd bei 0-3, aber ich fand's, als ich hab's ja auch erst danach nämlich angeschaut und ich fand auch nicht, dass es so übel war. Ich dachte, es wird deutlich übler, weil ich ja nur das Ergebnis kannte. Fand das auch schon okay soweit, aber das ist halt Wolfsburg, ne? Das kleinen Finger hinhalten und sie nehmen dir alles.
Ist ein bisschen wie, also es war deutlich besser als im Hinspiel, wo es ähnlich verlaufen ist vom Spielverlauf. Das heißt, man kam okay ins Spiel, aber lang nicht so gut wie jetzt im Rückspiel und fängt sich dann relativ schnell die Tore, sodass relativ schnell das Spiel klar ist. War jetzt ähnlich, aber es sah deutlich besser aus als das Hinspiel in Wolfsburg. Ich fand wirklich, dass sie es gut gemacht haben. Es hatte ein bisschen so Pokalspiel-Vibes zwischendurch, fand ich, weil dort war man auch ergebnistechnisch und auch insgesamt verdient mit einer Niederlage ging man da raus. Aber man hat sehr, sehr gut dagegen gesetzt und hat eben sich auch nicht aufgegeben. Weil es hätte ja auch anders verlaufen können. Du liegst 3-0 hinten zur Pause, kommst raus, dann kommt vielleicht gleich 4-0 und dann kriegst du vielleicht nochmal richtig die Hütte voll. Und das ist halt gar nicht passiert. Auch nach der Halbzeit ist man, finde ich, gut rausgegangen, wollte sich eben nicht aufgeben. Und macht dann auch, fand ich dann auch völlig verdient, das 3-1 an der Stelle. Mit einer Campbell, die sich dann belohnen konnte, dann endlich im 1-gegen-1 gegen Frums. Super schön, perfekt gelaufen. Es gab davor ein mögliches Foul von Gudorf. Sie hat sehr, sehr hart den Ball erobert an der Seitenlinie.
Ja, stimmt, ja.
Da haben sich die Wolfsburgerinnen schon aufgeregt. Und dann war auch nicht klar ersichtlich, ob es abseits war von Campbell. Also gibt es keine Kamera, die das komplett auflösen kann. War natürlich kein Foul und kein Abseits. Ich meine, da sind wir uns ja alle im Klaren darüber, dass klar, es absolut richtig entschieden war. Aber sie macht es wirklich gut, läuft 30 Meter gefühlt auf Frums zu und macht es sehr, sehr überlegt. Sehr beflügelt wohl durch ihre Nationalmannschaftsreise, was wir gar nicht erwähnt hatten, dass die sehr erfolgreich für Eileen Campbell verlaufen ist mit 3 Toren in 2 Spielen, unter anderem Doppelpack gegen Deutschland. Und sie hat die Form komplett bestätigt in dem Spiel, was sie bei der Nationalmannschaft hatte. Freut mich total. Also bisher muss man sagen, ein absolut unfassbar guter Einkauf im Winter. Wahnsinn, wie sie einschlägt, wie sie wirklich auch eine Spielerin ist, die sich nicht aufgibt. Und ja, richtig
schöne
toll.
Statistik war, fand ich, dass Campbell an der Stelle dann die letzten 3 Tore gegen Merle Frums gemacht hat. Ich glaube, Helene wollte das auch gerade sagen.
Ja, also genau, Frums hat jetzt Albträume von ihr.
Finde ich gut. Wenn sich das dann noch irgendwann komplett überträgt, dass dann auch die Ergebnisse dementsprechend werden, dann kann ich mich sehr gut damit arrangieren.
Ja, aber ja, hat mich auch voll gefreut für sie, weil gerade so in den ersten Spielen hatte sie ja schon auch noch so ein paar Chancen, die sie dann auch mal liegen gelassen hat. Ja, aber dass sie sich da jetzt auch noch mal belohnen konnte eben gegen Wolfsburg, fand ich auch super gut. Aber ja, wie ihr auch schon meintet, das mit dem Klären, ich verstehe das nicht, um ehrlich zu sein. Ich check's einfach nicht. Freiburg ist da wirklich gefühlt die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn es einfach darum geht, so rauszukloppen. Jeder Ball landet, oder jeder zweite, vor den Füßen der Gegenspielerin. Und vor allem, sie wollen ja nicht immer flach spielen. Also klar, das ist schon für einen Teil der Misere verantwortlich. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn sie eigentlich so hoch spielen wollen, oft spielen sie aus Versehen irgendwie gegen den Kopf von einer Gegenspielerin oder sowas und dann bleibt der Ball trotzdem im Kopf, im Strafraum und dann kommt auch immer eine Gegenspielerin ran und nie eine Freiburgerin. Also das ist schon mega frustrierend irgendwie.
Ja, ich glaube, was man so ein bisschen eliminiert hat, ist so dieses unbedingt im eigenen Strafraum jetzt noch den Pass spielen wollen. So das schlimmste Tor war, weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, Bremen vielleicht, wo Steuerwald irgendwie anfängt, im eigenen 16er so einen Querpass zu spielen und der läuft genau in die Stürmerin. Das war jetzt weniger, weil die Klärungsaktionen gehen halt wirklich ständig auch schief, das stimmt. Und vielleicht halt auch, weil sie tatsächlich dann zu kontrolliert sein sollen, anstatt ihn einfach wegzurotzen. Aber teilweise wirkt es auch unkontrolliert und gerade deswegen klappt es nicht so. Also irgendwie, ich könnte nicht mal sagen, was man da sinnvoll trainiert, außer ihnen 30.000 Bälle in den Strafraum zu ballern, die alle möglichst Richtung Mittellinie sollen. Das fand ich auch, ich bin auch sehr frustriert damit. Ich verbrauche meinen einen Vergleich mit dem Männerteam pro Folge und sage, das also das bei den Männern fehlt das so ein bisschen, wenn Philipp Lienhardt nicht spielt, und weil die anderen es auch teilweise zu cute machen wollen oder irgendwie zu wissen, wann man einen Ball einfach 100 Meter wegballern muss oder in Seiten aus und zu sagen, ja, dann war das jetzt halt scheiße. Hauptsache, wir stehen wieder. So dieses Gefühl fehlt irgendwie ganz oft. Wir haben aber noch ein Ausgerechnet, das wir erwähnen müssen, nämlich ausgerechnet Chimaili, die ja im Sommer zu Wolfsburg gewechselt ist und die Stand jetzt keine erfolgreiche erste Saison bei Wolfsburg gespielt hat, hat sich offensichtlich jetzt an die Elf rangespielt und hat ihre Einsätze bekommen und darf dann gegen Freiburg eine Halbzeit spielen und macht ein ziemlich ordentliches Tor. Das ist wieder eine schlechte Klärungsaktion und dann auch einfach sehr wenig Präsenz zentral bei diesem zweiten Ball, was auch ein Thema ist, dass zu viele zweite Bälle einfach immer wieder beim Gegner landen, liegt auch darum, dass man um den Strafraum rum irgendwie Zweikämpfe zentral halt oft verliert, gerade wenn Steuerwald nicht da ist, weil sie den eigenen Strafraum gezogen ist. Aber dann ein schöner Schuss in dieses lange Eck, wenig zu halten. Generell Borgreffe in dem Spiel die berühmte ärmste Sau, ne? Weil kriegt einiges aufs Tor, kassiert 4 Tore und ich würde sagen, ist eine der besseren Freiburgerinnen. Und dann war das Spiel natürlich wieder, war auch diese kurze Hoffnung, es nochmal so Hoffenheim-mäßig ranzubringen, auch, glaube ich, rum. Licht und Schatten Gudorf, hast du vorhin gesagt, wir haben nochmal eine richtig harte Aktion, wo schöner letzter Angriff, Campbell, Kolb, passen die Mitte, alles super, Gudorf frei vom halbleeren Tor und müsste ihn nur einschieben und trifft den Ball gar nicht. Goalgetterin ist sie auf jeden Fall noch nicht, glaube ich, kann man fairweise sagen.
Ich glaube, sie hat immer noch nicht in der Bundesliga getroffen, ne? Also für Freiburg also nicht, aber auch in Köln nie.
Echt? Ja. Uff. Ja, das darf sie jetzt bald korrigieren, hoffentlich. Vielleicht ist es dann auch so ein Ding, dass du irgendwie in deinem Kopf bist damit, bis du es endlich mal hast. Der berühmte Stöpsel oder was weiß ich, Ketchupflasche. Ja, also Statistik hatte ich schon vorgezogen. Verdienter Sieg, muss man jetzt auch gar nicht mehr so lange machen. Aber da ich jetzt wieder dran bin als beste Freiburgerin, ich fand, Campbell hat sich da belohnt und ist auf jeden Fall der offensichtliche Pick. Ich nehme trotzdem mit anders. Ich hätte gerne Annie Carrick, weil sie nach einem schlechten Spiel davor fand ich hier ganz gut. Sie hat diese misslungene Klärungsaktion vor dem 1-0. Ja, okay, dann bleibe ich bei Campbell, aber Carrick hat sonst gut gespielt.
Axmann hat es aber auch sehr gut gemacht nach ihrer Einwechslung für Carrick. War zwar nur eine Viertelstunde, war aber ein gutes Spiel gemacht. Auch, ich muss ja einmal Cora loben in der Folge, muss sein. Mhm. Von den 4 Spielen war das ihr bester Auftritt. Die besten waren zwar auch nur 20 Minuten oder so, die sie gespielt hat in dem Spiel, aber waren im Vergleich zu den anderen 3 Spielen schon die beste Leistung. Gehe aber als Spielerin des Spiels auch mit Campbell, weil sie in der ersten Halbzeit schon die Möglichkeit hat, vielleicht das 1-0 zu machen, sich dann später belohnt, auch zum Schluss beim letzten Angriff mit dabei war. Also wirklich wieder, ich fange an, jetzt immer über sie zu schwärmen, aber sie ist wirklich wahnsinnig, wie sie da in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute sich in jeden Zweikampf auf jeden Weg geht, egal wie schwierig der dann irgendwann sein muss nach 80, 90 Minuten. Finde ich wirklich unglaublich cool. Und deswegen, dass sie sich auch belohnen konnte mit einem wirklich schönen Tor und da so abgeklärt geblieben ist, gehe ich auch mit ihr.
Ja, das ist echt sehr freiburgerisch, so ihr Einsatz. Sehr vorbildlich. Ja, geh ich voll mit. Wie du schon meintest, Julian, Borggräfe war auch gut. Also war wirklich kein schlechtes Spiel von ihr, hatte echt noch ein paar gute Momente. Aber ja, bei 4 Gegentoren ist es natürlich trotzdem ein bisschen seltsam, da so Spielerin des Spiels. Also ja, würde schon auch Campbell sagen, auf jeden Fall. Hat sich schon verdient, auch in den 4 Spielen generell. Hat da immer sehr viel geackert.
Ja, und jetzt stehen wir da mit unseren 2 Punkten aus den 4 Spielen. Wir haben eigentlich alle großen Abschlussfragen so ein bisschen schon in den Sachen vorweggenommen. So die Frage auch, wie man jetzt so spielerisch entwickelt hat, ist tatsächlich jetzt, also jein alles irgendwie immer. Aber meine vielleicht die zentrale Frage, die ich erstmal hätte, wäre, man hat ja jetzt irgendwie versucht, so die Defensive so ein bisschen zu stabilisieren. Hat man sich damit irgendwie die offensive Kraft genommen? Wie seht ihr das? Ist da offensiv spielerisch noch mehr drin aktuell beim SC?
Nein, aber Ich finde, man hat ein bisschen, man hat was geändert im Spielsystem im Vergleich zu den Spielen davor und auch der Hinrunde. Du hattest ganz am Anfang der Folge mal erwähnt, dass man eher in 4-3-3 mit 6 und 2 Achtern jetzt mittlerweile spielt, statt früher mit wirklich 2 Sechsern und dann eher eine Zehnerposition davor fast schon. Das macht sich leider aber nicht so bemerkbar, wie ich es gerne hätte. Also ich finde gerade diese mehr Präsenz im Mittelfeld, wirklich im Zentrum, merkt man dann doch nicht so häufig. Was ich sehr schade finde, weil eigentlich hätte ich das erwartet, wenn man mit 2 Achtern so agiert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, man ist halt offensiv wirklich auf dem Niveau, was man gerade spielen kann. Man hat mit Campbell jemanden, die unglaublich viel mit reinbringt jetzt. Die wirbelt vorne drin, weil das eröffnet viel. Man kann es aber nicht so wirklich ausnutzen. Ich finde, gerade über die Außen, über die offensiven Außen, das ist ein bisschen eine Baustelle. Wenn Gudorf vorne spielt, ist sie leider nicht so effektiv. Zikal sehr schwankend gewesen jetzt. Hofmann hat es gut gemacht, spielt aber jetzt auch nicht so häufig. Also zumindest nicht von Anfang an, wird häufig eingewechselt. Wobian versucht, wenn sie halt nicht im Zentrum spielt. Kolb macht es noch am ehesten, würde ich sagen, die ihre wirkliche Außenrolle wirklich als Außen auch interpretiert und das am meisten macht. Aber das, da sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass man eigentlich jetzt im Zentrum mehr Präsenz hat, das aber nicht nutzen kann und auf den Außen, vor allem halt auf den Außenstürmerpositionen, nicht den Durchschlag hat, den man eigentlich haben sollte, wenn man mit einer Dreieroffensive spielt.
Ja, stimmt auf jeden Fall alles. Ich sehe irgendwie die Mutter aller Probleme immer noch im Mittelfeld, so, dass man da eben die Bälle nicht genug festmachen kann, nicht genug weiterleiten kann. Ja, also ich glaube, da auf der Sechserposition und so, 6 und 8, wenn das so ein bisschen besser auch abgestimmt wäre, einfach, dann hätte man schon mega viel gewonnen. Ja, was so ein bisschen eben der Fortschritt war, was ich schon meinte, gegen Hoffenheim hat man so ein bisschen was gezeigt, wie es eben durch die Mitte mal gehen kann. Bisschen schnell, hopp, hopp, hopp. Das fand ich ganz gut, aber der Weg ist noch weit und ich glaube, da muss man sich jetzt keine Illusionen machen, dass es der erste Schritt zum Tiki-Taka war oder so. Also, ja, waren halt ganz, ganz nette Ansätze ab und zu, aber wie gesagt, ging halt auch nur, weil Hoffenheim bisschen anfällig selber da war und auch eben Bock hatte mitzuspielen und sich dann nicht komplett zurückgezogen hat. Also insgesamt, ja, ein Monat, der irgendwie passt so zu den Leistungen auch bis jetzt. Hätte schon gegen Nürnberg gewinnen können, aber ja, ansonsten ist jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie groß für schämen muss.
Ich muss mir das noch so ein bisschen überlegen, vielleicht auch bis zum Saisonende, wie ich irgendwie da so ein abschließendes Take zu der ganzen spielerischen Sache habe. Ich glaube, was mir halt irgendwie immer wieder auffällt, ist, dass man okay darin ist, Raum zu nutzen, aber ganz schlecht darin, Raum zu schaffen. Und das funktioniert eigentlich, also diese Sechserposition ist vermutlich auch deswegen so ein Problem, weil man so abhängig davon wäre. Man kann ja auch Systeme spielen, wo das, oder nicht nur Systeme, sondern einfach ein bisschen auch generell Auftritt so haben, dass so eine Position viel weniger wichtig ist. Wenn du eine Seite total überlädst und ganz kurze Abstände hast und sowas, dann ist es nicht ganz so wichtig, so eine lange Ballbesitzphase auch über die Sechs halten zu können. Aber wenn du das halt nicht hast, sondern viele Abstände und oft irgendwie den bisschen längeren Pass spielen musst und vielleicht das auch so ein bisschen überfallartig machen willst, dann wäre es natürlich sehr gut, wenn du da immer jemand hast, den anspielbar ist, der kurz pressingresistent ist und dann von da aus wieder was einleiten kann und so. Und das ist halt aktuell nicht so, das beißt sich irgendwie so ein bisschen. Also, und da gab es jetzt in dem Sinne wirklich wenig Fortschritt. Ich würde halt sagen, man hat deutlich weniger krasse Fehler gemacht, obwohl wir jetzt über ein paar lange geredet haben. Aber es im Vergleich zur Hinrunde, wo man ja wirklich ständig irgendwie aufholen musste, was man vorher versaut hat. Das gab es jetzt, wie gesagt, auch, aber das war halt auch gegen die besten Gegner. Ich glaube immer noch, dass man dagegen jetzt den Bundesliga-Durchschnitt, wenn man das da nicht mehr hat, dann hätte man deutlich mehr Punkte aus der Hinrunde geholt. Ja, ist dann halt aber die Frage, man verliert trotzdem nächste Saison dann eben mit Minge so eine Schlüsselspielerin im Kader, dass mir schwerfällt dann zu sehen, dass man besser wird. Das macht mir aktuell noch größere Sorgen, ob es da überhaupt ein realistischen Plan nach ihr geben kann oder so. Aber ja, schwierig. Situation in der Liga ist ja jetzt so 8. Platz, 4 Punkte vor Leipzig, 1 hinter Bremen. Ich glaube, nach hinten muss man jetzt nicht groß, also Abstieg sowieso nicht, aber nach hinten muss man jetzt nicht so mega krasse Sorgen haben. Man spielt halt noch gegen Leipzig. Ist einer hinter Bremen, dann könnte man 7. werden. Aber Platz 6 ist 5 Punkte weg. Platz 5 ist 7 Punkte weg. Wir haben noch 4 Spiele. Ist denn noch mehr als Platz 7 drin in dieser Saison, wenn man es ein tolles Finale liefert, oder ist das völlig unrealistisch?
Ich sehe es nicht. Also, ich meine, es wäre cool, wenn man irgendwie noch Platz 6 oder so machen würde, aber eigentlich ist man halt mit Platz 8 oder Platz 7 dann halt dort, wo man, auch wenn man an die Saison jetzt schon ein bisschen vorgreifend Revue passieren lässt, auch dort, wo man hingehört. So, ich glaube, das ist dann schon realistisch, wenn man da jetzt auch nicht noch mehr Ansprüche stellt. Das ist schon in Ordnung so, leider.
Ja, ich meine, man sieht dann ein Team wie Essen, die haben jetzt am Wochenende 4-0 gegen Nürnberg gewonnen. Sowas hat halt Freiburg auch einfach nicht so in der Souveränität. Man hat ja noch nie, glaube ich, 4-0 gewonnen. 3-0 oder so war doch der höchste Sieg. Oder so.
Bremen.
Ja, genau, Bremen. Von daher, ja, finde ich das auch, dass es jetzt irgendwie keinen großen Raum für Träume da nach oben gibt. Erstmal schauen, dass man absichert. Bin ich jetzt wieder pessimistisch vielleicht, aber ja, so weit ist dann Leipzig jetzt auch nicht weg. Also stell dir vor, man verliert da irgendwie. Wenn man doch noch überholt wird, wäre schon hochgradig peinlich, muss man sagen.
Ja, das wäre tatsächlich vor allem im letzten Heimspiel. Ja, da sollte man seine 4 Punkte Vorsprung haben dann schon. Immerhin das eine Team da unten, was nicht im Abstiegskampf ist, nicht im Abstiegsplatz ist und eine schlechtere Tordifferenz hat als der SC. Mein einziger Einwand ist halt, man spielt noch gegen Essen. Man kann sich da nochmal ransorgen, wenn man da gewinnt. Aber okay, ihr habt ja schon natürlich recht, auch die Tordifferenz ist jetzt nicht alles, aber spricht natürlich schon eine deutliche Sprache. Bremen, ein Punkt mehr, ist bei plus 6, Freiburg ist bei minus 14. Leverkusen und Essen sind bei jeweils plus 10. Also vielleicht ist man so ein bisschen the best of the rest da hinten. Aber ja.
Ja, Essen spielt immerhin noch gegen Hoffenheim und Wolfsburg jetzt. Also zwei relativ gute Gegner. Mhm. Freiburg nur auch gegen einen von diesen richtig guten, wo man eher nicht so viel holt. Also who knows. Aber ich glaube trotzdem jetzt nicht so richtig dran. Dafür muss man ja auch erstmal selber die Punkte holen, die man holen will. Und naja, das ist so ein Thema.
Ja, irgendwie sage ich immer die ganze Folge, wie schwach man gegen die Teams da hinten ist. Und dann gehe ich so durch die Spiele und denke, okay, aber das muss man ja gewinnen und so. Deswegen gehe ich mal ganz kurz durch die Spiele. Jetzt am Sonntag, während wir aufnehmen, 3 Tage, während ihr es hört, 2 oder 1 Tag. 14 Uhr in Köln, das Spiel gegen diejenigen, die jetzt sich dann hoffentlich für sich aus dem Abstiegskampf befreien wollen, also die sind 3 Punkte vorm Abstiegsplatz, die müssen auf jeden Fall was holen, die werden kämpfen. Und dann am 5.5. ist Heimspiel gegen Essen, 14 Uhr am Sonntag. Mal wieder Dankeschön, DFB. Am Montag, den 13. Mai, ist das Spiel in Frankfurt. Und wieder Montag, aber diesmal ist okay, weil Pfingstmontag, 20.05. 15.30 ist das Heimspiel gegen Leipzig. Das heißt, Gegner sind Köln, Essen, Frankfurt, Leipzig. Das ist Abstiegskampf, Mittelfeld, Champions League-Kampf und Abstiegskampf. Ein letztes Mal. Was erwarten wir an Punkten? Ich fange an und ich bleibe jetzt einfach, weil es sind 7 Punkte, die der SC Freiburg noch holt.
So, und ich bin zwar pessimistischer geworden, beziehungsweise realistischer, weil Helene mit ihrer Einschätzung immer recht hatte, eigentlich die letzten Folgen. Es ist wirklich wahnsinnig, aber ich kann dann halt nicht optimistisch sein. Und deswegen Unentschieden in Köln. Und wir gewinnen beide Heimspiele, weil irgendwann muss man ja mal Heimspiele gewinnen. Und deswegen bin ich auch bei 7 Punkte.
Okay, ja, wäre schon echt wichtig, wenigstens ein Heimspiel da zu gewinnen. Also wäre eine Frechheit, wenn man da jetzt irgendwie nicht so mal wenigstens noch einen schönen Abschluss von der Saison irgendwie mit den eigenen Fans feiern könnte. Das wäre schon wichtig. Ja, Unentschieden in Köln kann ich mir auch gut vorstellen. Die brauchen echt nochmal Punkte. Schon ein bisschen schwieriger. Nürnberg spielt ja noch gegen Duisburg und Leipzig dann, kann also nochmal rankommen. Köln braucht da unbedingt mindestens einen Punkt. 3 Punkte wären besser. Also da wäre man sich selbst jetzt mit dem Unentschieden nicht so 100% sicher, weil ich finde so hinten raus, wenn es für Freiburg dann nur noch um die goldene Ananas geht, da hat man schon in den letzten Saisons auch manchmal gesehen, ja, wenn da so ein Team kommt eben, die wirklich noch was brauchen, dann kann das eben schon den Unterschied machen. Aber sagen wir mal Unentschieden gegen Essen, glaube ich aber jetzt nicht an einen Sieg, sorry. Also bin ich jetzt mal optimistisch und sage auch unentschieden und die Niederlage. Und dann bin ich bei 5 Punkten, ist doch akzeptabel.
Ja, ich wäre auch mit 5 Punkten zufrieden, aber dann kann ich meinen Plan, Essen noch einzuholen, funktioniert dann nicht, deswegen. Ja, okay. Aber dann, wir sind uns einig, dass wir gegen Frankfurt im Kampf um die Champions League eher nichts holen. Im Zweifel kann ich damit sogar ganz okay leben, wenn Frankfurt statt Hoffenheim dafür Champions League spielt, ist das für mich auch nicht so schlecht hier.
Die machen ja auch ein bisschen Schneckenrennen da vorne.
Das ist echt, ja, mal gucken. Am Wochenende darf Frankfurt zeigen, wie man es gegen Nürnberg besser macht. Das schaue ich mir an. Naja, gut, dann hoffen wir mal, dass wir uns am Ende der Saison mit mindestens 26, wenn nicht sogar 28 Punkten sprechen. Wenn es weniger sind, dann sind wir alle tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und dann werden wir nochmal groß abrechnen. Nach, das klingt jetzt nur negativ. Kriegen wir mal, wenn wir die große Abrechnung starten. Nach der Saison. Genau. Dann wissen wir noch nicht genau wann, aber werden es irgendwann im Sommer dazu auf jeden Fall hören und dann nochmal in Ruhe die Saison Revue passieren lassen. Bis dahin, vielen, vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann im Podcast wieder nach dem Spiel gegen Wolfsburg, Mainz spielen wir. Mainz, ja. wenn die Männer gegen Mainz gespielt haben. Bis dahin, danke euch beiden und macht's gut.
Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.